60 Folgen. Jetzt sind es wirklich 60 Folgen. Benni, hallo.
Zum ersten Mal seit 3 Folgen irrst du dich nicht. Es ist die 60. Folge des Belebu-Podcasts.
Und zum ersten Mal ist es die 60. Folge des Belebu-Podcasts.
Richtig.
Und es ist mal wieder eine besondere Folge. Ich kriege Flashbacks zu vor ungefähr einem Jahr, als wir schon mal eine Folge bei dir im Garten oder freiem Himmel aufgezeichnet haben. Und das ist jetzt auch so.
Ja, wenn wir kurz ruhig sind, hören wir den abendlichen Vogelgesang.
Ich glaube, dasselbe hast du bei der anderen Open-Air-Folge auch gemacht und man musste gar nicht ruhig dafür sein. Ich glaube, das hört man trotzdem. So, ne? Und genauso wie beim letzten Mal waren die Vögel in dem Moment dann eher ruhig als laut. Es könnte sein, dass auch Flugzeuge noch hier vorbeifliegen. Wir werden es
hören.
Hören und mitbekommen. Benni.
Tim.
Wie geht's dir denn so?
Ich bin sehr müde.
Schön.
Ja. Weil ich bald schlafen kann. Nein, es geht mir richtig gut, glaube ich. Geht mir einfach gut.
Glaubst du? Bist ja noch nicht ganz sicher, aber eher ja.
Ich habe nicht so viel drüber nachgedacht, aber wenn ich mich reinhorche, drückt mich wenig.
Es drückt dich wenig. Heute am 15. Juni, 21.58 Uhr, also es ist Dienstagabend.
Um Kontext zu schaffen.
Es ist doch schön, ich habe das in der letzten Folge schon gesagt, der Sommer ist da. Er bleibt stabil, überwiegend. Es gab, glaube ich, mal einen nassen Tag seit der letzten Aufnahme. Und deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal hier nach draußen. Ich bin nämlich bei dir zu Hause. Wir haben gerade die Hühner ins Bett gebracht.
Ja.
Und du hast mir gerade mein Leben gerettet. Vielleicht.
Ja. Naja, weiß ich noch nicht.
Vielleicht.
Wir wissen weder, ob es gerettet ist, noch ob es überhaupt notwendig war.
Ob es in Gefahr war.
Ja, genau.
Wir wissen das nicht, aber ich hatte gerade meine allererste Zecke. Ich hatte in meinem Leben noch nie eine Zecke gehabt. Das ist wirklich die erste Zecke, die ich nicht nur selber hatte, sondern die ich auch mit eigenen Augen gesehen habe.
Erstaunlich.
Zecken haben bisher in meinem ganzen Leben keine Rolle gespielt.
Du bist kein Kind der Natur.
Nein. Nein. Das sollte nach 60 Folgen klar sein. Mit der Natur, die Natur und ich, wir sind keine Freunde. Aber ich habe jetzt auch nichts dagegen.
Ich glaube, die Natur hat auch nichts gegen dich.
Nee,
naja, die Zecke hat sie geschickt, um dich zu strafen.
Wir leben eigentlich friedlich nebeneinander her. Aber jetzt, wo sie den Erstschlag mit der Zecke begonnen hat, werde ich mal gucken, welches Waldstück ich mal immer anzünde, wenn das jetzt irgendwie weiter 30 Grad sind hier überall in ganz Deutschland. Hohe Waldbrandgefahr.
Hohe Waldbrand, Achtung da draußen. Schnippt keine Zigarettenstummel achtlos in die Gegend und tretet jedes Feuer aus, das ihr seht.
Ja.
Grillt nicht zu doll.
Zu doll grillen? Was heißt das? Man isst zu viel oder man brät es zu doll durch? Es darf nicht zu heiß werden. Es darf heiß werden, aber ihr müsst es wirklich sehr klein halten.
Und gut eindämmen und hinterher dafür sorgen, dass es ordentlich runterkühlt, bevor ihr irgendwie das in die Gegend schmeißt.
Ja, so wie meine Großeltern, die beim echten Weihnachtsbaum, also echten Kerzen am Weihnachtsbaum, immer einen 10 Liter Wassereimer daneben hatten, wo ich mir so im Nachhinein denke, wenn wirklich mal so ein Tannenbaum in Flammen steht, so lichterloh, bringt 10 Liter Wasser eigentlich auch so eher so nichts.
Es geht ja darum, was du tust, bevor er lichterloh in Flammen steht. Ja. Denn das habe ich schon mehrfach erlebt in meinem Leben. Zweimal.
Mehrfach?
Einmal bei meinen Eltern stand mal der Baum in Flammen und einmal hier.
Hier in dieser Wohnung. Haus.
Naja, der Baum stand nicht in Flammen, aber du hast diese Kerzenhalter und die haben so einen runden Teller, Unterteller, auf dem die stehen.
Mhm.
Die haben die Fassung für die Kerze und darunter ist so ein Halter. Und wenn der mit Wachs, flüssigem Wachs vollläuft, weil die Kerze schmilzt oder da reingeht, dann kann es manchmal passieren, dass dieser ganze Teller super heiß wird und das Wachs dann flächendeckend brennt. Und wenn dann sehr trockene Nadeln in der Nähe sind, dann
das
kann man so ein
Wachs fängt an zu brennen.
Ja, ich weiß auch nicht, das kann passieren. Manchmal brennt dann dieser ganze Teller mit so
im
Chemieunterricht, wenn irgendwas schief geht. Und das haben wir aber ganz, mit dem Glas habe ich das dann gemacht.
Hast
also
du das
drüber gestülpt und den Sauerstoff
hast erzogen. Du mal erlebt, dass im Chemieunterricht irgendwas schief gelaufen ist bei irgendwelchen Experimenten? Ist da irgendwas, eine Verpuffung oder was?
Ich habe das Gefühl schon.
Knallgasprobe.
Aber ich kann mich an nichts Konkretes erinnern.
Ich kann mich auch nicht erinnern.
Ich weiß, dass unser lieber Lehrer Herr Wegener mal eine Dose Brom geöffnet hat. Und das so zu uns hingewedelt hat und gesagt hat, hier, riecht mal, die sind hochgiftig. Und eine diebische Freude daran hatte. Da waren natürlich einige Schüler ganz empört.
Kann ich mir vorstellen.
Ja, Aber eigentlich waren wir gerade nicht bei den Weihnachtsbäumen, sondern ich wollte
wir
noch
was waren, sagen. Wir waren noch nirgendwo.
Zu deinem Kampf gegen die Natur.
Ach ja, stimmt. Da waren wir.
Zu deinem Zeckenbiss. Ich wollte dich noch fragen, ob du was gemerkt hast oder ob du es nur gesehen hast. Hast du es gespürt? Was
kribbelt? Ich hab's, nein, nein, ich hab's nur gesehen.
Und das rausziehen?
Minimal. Mhm. Kaum der Rede wert. Aber nur um das nochmal für alle greifbar zu machen. Wir waren in einem Nachbarsgarten und dann ist Benny heroisch nach Hause gelaufen und hat die Zecken-Checkkarte, wie heißt das?
Ich würde sagen, es ist eine Zeckenzange. Die kommen in verschiedenen Formen. Die praktischste ist die Form einer Checkkarte, dann kannst du sie nämlich immer im Portemonnaie bei dir führen.
Genau, weil das habe ich gerade gelernt. Liebe Freunde da draußen, wenn ihr mal von der Zecke gebissen werdet und ihr zieht euch die fachmännisch raus, man soll sie bis zu 6 Monate aufbewahren, ist das jetzt irgendwie...
Ich weiß nicht, ja... Es gibt 2 mögliche Erkrankungen, Folgeerkrankungen eines Zeckenbisses. Das eine ist die Borreliose und das andere ist die Hirnhautentzündung. Oder ist die Hirnhautentzündung die Borreliose? Nee, ne?
Nee.
Sagen wir es, die Hirnhautentzündung heißt auch irgendwie, hat so eine 4-Buchstaben-Abkürzung. ENCF oder keine Ahnung.
Enzephalitis.
Ah.
Ist aber keine 4-Buchstaben-Abkürzung.
Aber vielleicht wird die irgendwie abgekürzt?
Das ist möglich, dass es diese besondere Form der Hirnhautentzündung ist, die so abgekürzt wird.
Diese beiden Sachen drohen. Und aus irgendeinem Grund hilft es dann, wenn man die Zecke aufbewahrt. Wo liegt die jetzt eigentlich?
Die habe ich in meine Tasche getan.
Okay, weil da ist ein Loch in der Tüte.
Ja, ja, habe ich.
Sollten wir vielleicht noch einen Tesafilm drüber kleben. Und dann soll man das beschriften mit dem Datum des Zeckenbisses. Denn wenn es zu Komplikationen kommt, dann hilft es, wenn man A, das Datum und B, wohl auch die Zecke hat.
Ist vielleicht wie, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Wenn man dann weiß, welche Schlange es war, weiß man, welches Gegengift man gegeben muss. Aber ja, vielleicht.
Irgendjemand hat mir mal die Geschichte erzählt aus Griechenland, wo jemand von einem Skorpion gestochen wurde.
Ah, schreckliche Vorstellung.
Und dann waren das so lauter griechische Männer, die alle sich als Experten aufgespielt haben.
Haben
dann
angefangen, darauf zu pinkeln.
Nee, die haben beschlossen, wir müssen den jetzt verbrennen.
Den Skorpion.
Und dann gucken, welche Farbe der hat, wenn der verbrannt ist. Und dann standen da so 5 griechische Männer um den brennenden Skorpion. Und dann hat die gestochene Person gefragt, ja, was ist denn jetzt? Er ist jetzt so ein bisschen gelblich. Und dann haben alle so die Schultern gezuckt und hatten keine Ahnung und sind irgendwie Alkohol trinken gegangen. So wird das gemacht.
Aber die waren sich alle einig.
Nee, die wussten es nicht.
Nee, aber die waren sich einig, dass es ein guter Weg ist, herauszufinden, um welche Skorpionart es sich handelt.
Offensichtlich. Interessant. Aber offensichtlich hatten sie nicht so weit vorausgedacht, dass wenn es dann zu... Also sie hatten wahrscheinlich von der Methode gehört.
Ja, aber man muss das Ergebnis auch interpretieren können. Und das konnten sie nicht.
Das konnte keiner.
Aber vielleicht, wenn da was schiefgelaufen wäre, irgendwie anaphylaktischer Schock, kann man in die nächste griechische Notaufnahme gehen und sagen, er hat ein bisschen gelb gebrannt. Ah, alles klar, das ist der Scorpius Maximus.
Vielleicht dachten sie auch, wussten sie auch, rot ist gefährlich... Grün ist ungefährlich, gelb ist so unentschieden.
Ja, da muss man warten. Ja. Bei gelb muss man schon mal runterbremsen.
Das ist giftig. Ja, dann habe ich dir diese Zecke hinausgezogen. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich jemals einen Zeckenbiss hatte. Ich hatte auf jeden Fall bis vor 3 Jahren keinen. Jetzt hatten wir hier irgendwie hin und wieder mal einen. Aber ich weiß nicht, ob ich betroffen war oder der Rest meiner Familie. Kann ich mich nicht erinnern. Ich glaube, ich hatte nie eine. Ich hatte noch keine Zecke.
Ja, das war meine allererste.
Ich beschimpfe dich als Antinaturburschen.
Ja.
Ich bin noch viel weniger Nature als du. Vielleicht habe ich sie auch alle gehabt und mein Körper sie einfach absorbiert.
Die Zecken reingesaugt.
Ja, ich bin jetzt so ein
Du bestehst zu 32% aus Zecke.
32% ist, glaube ich, viel. Zu viel. Aber ich habe ein bisschen Zecke in mir, glaube ich. Ja, vielleicht. Das sind krasse Biester. Die sind echt widerstandsfähig. Die können bis zu extrem, 1 Jahr lang in extrem niedrigen Temperaturen überleben.
Mhm.
Die lauern monatelang auf Beute. Und dann kommt so ein Irrer mit der Zeckenzange und macht dem Ganzen jedes Ende. Tut mir leid für die Zecke.
Oh, du musst es auch richtig heftig dran ziehen, ja, die ne? Kraft. Also die Haut hat sich wahnsinnig gedehnt nach außen. Die haben Power, die meinen es ernst.
Das ist schon das zweite Tier, das zweite Tier, das wir retten. Wir haben dich gerettet und vor kurzem haben wir schon einen Vogel gerettet.
Ja, sehr gut, dass du das sagst. Das wäre nochmal ein Callback, weil wir haben es angekündigt in der letzten Folge, dass wir von der Vogelrettung erzählen, herausgefunden haben, die wir gemeinsam unternommen haben, ohne sie persönlich zu unternehmen.
Die Rettung delegiert.
Wir haben die Rettung delegiert und wir sind dem aber schuldig geblieben, dieser Geschichte. Und deswegen, jetzt folgt, liebe Zuhörer, folgt eine Geschichte, sie heißt The Distress of the Dole oder Die Rettung der Dole. Deutsche Titel sind ja häufig keine 1:1 Übersetzung.
Nee, genau.
Die Rettung der Dole oder Untertitel Dole in Gefahr.
Ja, Was tun?
Was tun? Können wir einen Ratgeber schreiben? Ich werde einsteigen in die Geschichte und du wirst ergänzen. Es war so, dass vor, keine Ahnung, 2 Wochen, 1,5 Wochen, hast du ja zu einem netten Feuer hier auf deiner Terrasse geladen.
Korrekt.
Und ich bin gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin mit dem Fahrrad hierher gefahren und wir haben noch an der Tankstelle halten wollen, um Tabakwaren zu kaufen. Liebe Kinder, fangt nicht an zu rauchen. Und ja, wenn ihr es schon tut, ist schon cool auch. Aber nicht nur. Hat auch Nachteile. Eigentlich muss man keine Angst vor Borreliose haben, wenn man sich jeden Tag 15 Zigaretten in die Lunge reinzieht. Aber gut.
Das sind ja wohl nicht.
Wobei, das ist ja nun durchaus die akutere Gefahr. Doch, 15, je nach...
15 am Tag?
Ja,
komm. Du bist ja voll drin im Sumpf.
Ich bin mittendrin im Sumpf.
Du warst mal eine Zeit lang, hattest du mal nicht, du hattest auch eine Zeit lang weniger geraucht.
Ja.
Warum?
I love it. Unsinn. Keine Ahnung.
Käse. Ich habe voll Hunger, du auch?
Gerade nicht eigentlich.
Ich habe ja auch nichts zum Armbrot gegessen.
Gar nichts? Oh weh, oh weh, oh weh. Also wir sind an der Tankstelle, hielten wir. Ich ging rein, um eben halt Tabakwaren und noch Getränke zu kaufen. Und da stand da schon ein kleiner Junge vor der Tür und hat sich mit der Tankstellenfachverkäuferin, heißt nicht so. Wie heißen die Leute, die da arbeiten? Tankstellenmitarbeiterin.
Ja, die haben keinen echten guten Namen, glaube ich.
Ja, sie sind am Ende der Nahrungskette. Die FDP mag die Leute nicht.
Tankwarte sind es auch nicht, sind keine Tankwarte. Die füllen ja kein Benzin ein.
Richtig.
Das sind einfach so schäbige Kassenagenten.
Ja, genau. Eine schäbige Kassenagentin war allein in dem Laden und man sah schon, dass der sich irgendwie mit einem Beutel in der Hand durch die Tür ohne Maske mit der Frau unterhielt, aber nicht reinging, weil er wohl keine Maske hatte. Ja. Und dann dachte ich, es geht vielleicht inhaltlich darum, dass er gern rein wollte, um sich ein Eis zu kaufen oder so, und ob er auch ohne Maske darf. Und ich sagte, nein, nein, darfst du nicht. Aber darum ging es gar nicht. Ich habe herausgefunden, während ich dann in dem Laden war, also in der Tankstelle war, dass er wohl einen hilfsbedürftigen Vogel gefunden und in einen Jutebeutel gesteckt hat.
Ja. Yeah.
Und hat er sie gefragt, ob sie ihm helfen könne und was man jetzt damit macht. Und sie war nicht besonders hilfsbereit. Sie hat relativ schnell entschieden, keine Ahnung, ist mir egal, und hat sich nicht weiter drum gekümmert. Und da haben ich und meine Freundin uns dann angefangen, uns des Themas anzunehmen, als ich dann meinen Einkauf verrichtet hatte. Und dann haben wir beim Tierschutz angerufen. Die waren dicht, hatten keine Öffnungszeiten. Und dann haben wir gegoogelt und herausgefunden, dass es wohl so sei.
Der Tierschutz hat heute zu.
Der hatte zu.
Kein Tierschutz today.
Wenn Sie ein Tier und in Gefahr sind, Pech gehabt. Bitte kommen Sie morgen um 8.30 Uhr wieder. Ja, und dann haben wir herausgefunden, dass es wohl so ist. Es gab wohl noch so eine Notfallnummer und die haben dann gesagt, ja, entweder zum Tierheim Süderstraße fahren, was super weit weg gewesen wäre, oder zur nächsten Polizeiwache. Mhm. Und die ist so, also ihr wart aus der Perspektive so auf dem halben Weg zur Polizeiwache. Und dann haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt erstmal zu euch in euren Naturgarten.
Mit der Dohle.
Mit dem Vogel. Wir wussten ja noch gar nicht, was das für ein Vogel ist.
In der Tüte. In so einem Julebeutel.
Im Julebeutel drin, genau. Der kleine Junge wollte irgendwie nicht, dass wir mit dem Vieh Rad fahren. Dann haben wir das erstmal geschoben und kaum war er außer Sicht, sind wir aufs Rad gestiegen. War kein Problem, muss man sagen.
Ich erinnere mich an einen guten Schulfreund, der immer mit seinem Fahrradhelm zu Hause losgefahren ist und einem leeren Rucksack. Und immer, wenn er abgebogen ist, also wenn er um die Ecke außer Sichtweite war, ist er abgestiegen, hat sein Fahrradhelm in seinen Rucksack geparkt und ist weitergefahren.
Bescheuert. Was für ein Aufwand.
Ja, das habe ich damals auch schon gedacht. Weil wenn, dann zieh's halt durch.
Ja.
Das ist auch wurscht. Warum? War uncool vielleicht.
Uncool. Hey, ich habe das jahrelang durchgezogen. Na, jedenfalls sind wir hier angekommen und dann haben wir den Vogel mal freigelassen und haben herausgefunden, unter anderem durch Nachbarn von dir und auch durch irgendeine geile Google-App, wenn man sie fotografiert und dann ähnliche Produkte anzeigen lassen kann, dass es sich um eine Dohle handelt.
Richtig.
Eine Dohle ist ein hübscher, kleiner, schwarzer Vogel.
Eine Rabenart.
Eine Rabenart, genau. Und dann hüpfte die hier so im Garten rum und war ein bisschen verschreckt, konnte auf jeden Fall nicht fliegen, war, glaube ich, noch wirklich jung. Angeblich hat die schon mehrere Tage da an dem Ort ausgeharrt, bis der kleine Junge sie eingefangen hat. Und jetzt kannst du gerne übernehmen.
Ich habe erstmal Hühnerfutter geholt und Wasser.
Ja, da wollte sie aber nichts von wissen.
Ich wollte einmal kurz vorher sagen, es tut mir ein bisschen leid, dass ich TankstellenmitarbeiterInnen als schäbige Agenten bezeichnet habe. schäbige Kassenagenten.
Bin ich eigentlich drüber gestolpert.
Wobei, aber ja, jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast von, keine Ahnung, mir doch egal, das war ein schäbiger Kassenagent.
Ja.
Aber ansonsten, generell, empfinde ich eine gewisse Sympathie und Verbundenheit mit MitarbeiterInnen von Tankstellen, weil ich selber mal da gearbeitet habe.
Ja, das ist bekannt.
Und tatsächlich empfinde ich die meisten als sehr freundlich. Vielleicht auch, weil ich, wenn ich in den Tank gekommen bin, habe ich immer so ein Gefühl von, ich bin einer von euch und ich bin immer super positiv und freundlich, wenn ich in den Tankstellen bin. Und das strahlt vielleicht aus und dann kriege ich auch was zurück.
Ich finde, bei TankstellenmitarbeiterInnen ist es sehr auffällig, dass sie entweder freundlich und gut gelaunt oder extrem desinteressiert sind.
Ja, extrem desinteressiert gibt es auch.
Da irgendwie gibt es aber nur diese beiden Varianten. Also zumindest fällt mir gerade nichts anderes ein. So dieses, ja, okay, ich hätte gerne noch Pueblo-Tabak.
Wie so ein Roboter, wie so ein Automat.
Ja.
Aber ich komme sehr häufig in Smalltalk mit der freundlichen Variante. Ja, okay, zurück zur Dohle. Die Dohle taperte hier herum und es entspann sich eine sehr wilde Diskussion darüber, was jetzt mit diesem Vogel zu tun ist, die sich vor allen Dingen dadurch auszeichnete, dass im 3-Sekunden-Takt das Wort Dohle gesagt wurde.
Sehr oft, ja.
Und es war wirklich, ich meine, das bringt jetzt nichts, glaube ich, das nachzuerzählen, aber glaubt mir, wenn ich sage, es war eine launige Debatte, es fielen scharfe, kuriose, ernst gemeinte und witzige Argumente auf beiden Seiten.
Und na, du kannst mir mal die beiden Seiten kurz darstellen.
Genau, es gab eine Diskussion darüber, ob jetzt A, die Dohle zur Polizei gebracht werden solle oder B, die Dohle hier ein neues Zuhause finden solle. Denn das wurde durchaus erörtert, dass es möglich sei, die hier zu päppeln, die hier zu halten, dass es ihr wieder gut geht, vielleicht nach ein paar Tagen mal zum Arzt zu gehen, um zu gucken, zur Tierärztin hier, die um die Ecke wohnt, die auch Hühnererfahrung hat, zu der wir auch mit unseren Hühnern gehen. Und dann sich hier so eine Art freundliche Hausdohle heranzuzüchten.
Man hat ja mittlerweile auch herausgefunden, dass Dohlen, wenn man sie von Menschenhand aufzieht, wohl auch sehr treu sein sollen. Also dass es tatsächlich so eine Art Bond geben kann, wenn man die aufzieht.
Unsere 90-jährige Nachbarin, die da drüben wohnt, wo jetzt die Zuhörer nicht sehen können, wo ich hinzeige, aber du, die hat so einen Bond mit vielen Raben.
Tatsächlich.
Die kommen immer wieder her und die sind dann sitzen da, wenn sie rauskommt und bleiben dann da bei ihr. Dann gibt sie manchmal auch was zu essen und die kommen auch immer wieder und das ist mit denen redet sie auch. Das ist ganz schön. Und so ähnlich hat sich, glaube ich, meine Frau das auch mit der Dohle vorgestellt.
Ja.
Die hat das etwas romantisiert in dem Moment.
Ja, das war wirklich eine wilde Diskussion hin und her. Und schlussendlich wurde sie dann doch zur Polizei gebracht. Du hattest vorher noch bei der Polizei angerufen.
Bei Frau Krüger,
um herauszufinden, ob das wirklich stimmt, die Information, die wir vom Tierschutznotarzt-Telefon bekommen haben. Und die hat das bestätigt, aber wirkte, also war letzten Endes kein Fan von der Aufgabe, die ihr bevorstand.
Nee, sie hatte nicht so Bock. Also hat gesagt, ja, ich habe dann gefragt, was passiert denn mit der faktisch, bis sie dann zur Süderstraße gebracht werden kann? Ja, dann kommt die hier in den Käfig. Und dann dachte ich, ja, da wird sie sicher gut umsorgt. Da ist sie geschützt, da kriegt sie Futter, da ist alles okay. Und
ja,
dann wird sie weiter versorgt. Und das ging hin und her. Und ich war dagegen. Ich wollte die Dohle nicht hier haben. Nicht, weil ich sie doof fand, sondern tatsächlich, weil mir ihr Wohlergehen am Herzen lag und ich irgendwie dachte, wenn wir jetzt warten und dann mit ihr zum Arzt und so weiter und dann, wir müssten beide arbeiten in der Woche, das schien mir alles von vorne bis hinten nicht durchdacht. Und ich wollte das problemlos werden, aber ich wollte auch, und ich wollte nicht die Verantwortung haben, aber ich wollte tatsächlich auch, dass es der Dohle gut geht. Und deswegen dachte ich, bei Frau Krüger ist sie gut aufgehoben.
Du hattest.
Und ich hatte einen pretty strong case, hatte ich den Eindruck.
Ja, du hattest durchaus Interesse am Dohlergehen, möchte ich das mal kurz nennen an der Stelle. Aber du hattest sehr viele, sehr gute, stichhaltige Argumente dafür, sie nicht hier zu behalten. Und genau, letzten Endes ist sie dann zur Polizei gefahren worden. Sie haben wohl alles andere als freundlich auf dieses Tier reagiert, was wir, also wir waren beide nicht dabei, wir haben das nur gehört.
Wir haben hier Tischtennis gespielt.
Wir haben hier Tischtennis gespielt dabei. Und ja, dann war die Dohle weg. Aber
ich fand das toll, weil das so ein gutes Fallbeispiel war für eine Debatte.
Ja.
Für viele Argumente und wie man dann zu einer Entscheidung kommt.
Ja.
Und das hat mir gut gefallen. Und interessanterweise war es so, ich hatte eine Zeit lang das Gefühl, dass ich wirklich eine gute Argumentationslinie hatte.
Hattest du.
Und hinterher hieß es auch so, dass ich mich irgendwie, obwohl ich der Einzige war, der die Dohle nicht hier behalten wollte, zum Dohlenretter aufgeschwungen habe. Und dass es krassen Widerstand gab. Und es gab den Moment, wo du angeguckt wurdest und du standst an der Tischtennisplatte und sagtest, ich glaube, es ist tatsächlich das Klügste, sie zur Polizei zu bringen. Und dann ist aller Widerstand zusammengebrochen. In dem Moment, wo du sozusagen deine Unterstützung meiner Position signalisiert hast.
Ich habe mich lange zurückgehalten.
Dann hat man richtig auch deine Freundin gesehen, wie bei ihr, sie wusste, okay, sie haben recht, aber es macht mich so traurig. Und es war so, oh nein, wir haben verloren. Und es war eine faire, gute Debatte. Hat mir sehr, super gut gefallen.
Ja, stimmt. So habe ich das noch gar nicht betrachtet. Aber das ist absolut richtig. Das war die Geschichte der Dohle, die wir beim letzten Mal nicht erzählt haben.
Aber diesmal
haben wir sie in aller Breite euch vor Augen geführt.
Vielleicht haben wir heute übrigens Glück und können richtig viele Fledermäuse sehen. Letztes Mal wieder schon angekündigt, da haben wir nicht welche gesehen. Aber man kann die wirklich, jetzt geht das gleich los, dass die hier durch den Garten zischen.
Ich habe die einzige Fledermaus-Assoziation in der freien Natur, die ich habe, befindet sich auf Rhodos. Also ich weiß, ich habe auch in Deutschland und in Hamburg schon Fledermäuse gesehen. Aber als ich das erste Mal bewusst in meinem Leben überhaupt Fledermäuse gesehen habe, war ich mit meinen Eltern auf Rhodos im Familienurlaub. Es war super heiß. Wir waren irgendwie 2 Wochen und es waren tagsüber immer mindestens 34, 35 Grad. Nur Sonnenschein, nur einfach diese tötende, brutale Südhitze.
Ja.
Und nachts wurde es auch nie kälter als 22 Grad. Das war die absolute Hölle.
Ich hasse es, wenn es nachts nicht kälter als 20 Grad wird.
Da haben meine Eltern mir Jahre später erzählt, dass es war so ein All-Inclusive-Hotel, so haben wir früher immer Familienurlaub gemacht, dass sie sogar meinem Bruder und mir, die deutlich minderjährig waren, abends immer noch so ein alkoholisches Getränk untergemixt haben, irgendwie einen schönen Cocktail oder so, der lecker schmeckt, damit wir besser schlafen bei der Hitze. Finde ich eine pragmatische Einstellung, ehrlich gesagt, aber vielleicht auch ein bisschen fragwürdig. Jedenfalls saßen wir da häufig nachts auf dem Balkon, wenn es so heiß war, bevor wir alle schlafen gegangen sind, und da waren richtig extrem viele Fledermäuse. So viele, dass es fast ein bisschen gruselig war.
Flogen die da schon so
in richtigen Schwärmen waren die, da haben wir den Himmel teilweise verdunkelt gefühlt. Ja, das verbinde ich bis zum heutigen Tag mit Fledermäuse. Und ansonsten habe ich da nicht sehr viel Bezug zu. Aber ich finde die faszinierend.
Das ist toll. Ich finde auch irgendwie cool, dass die Fledermäuse heißen, weil ich mir wirklich mal vorstelle, das ist einfach eine Maus. Erstmal ist es eine Maus und sie hat einfach Flügel.
Das
ist so wie so ein Superhero-Upgrade eines Tieres.
Hast du dasselbe Gefühl auch bei Flughunden?
Ja, die kenne ich gar nicht.
Ich weiß die Unterscheidung nicht so richtig.
Flughörnchen gibt es auch noch.
Ja, das ist nochmal, glaube ich, eine ganz andere Art, oder? Die flattern ja nicht, die Paragliden doch, oder?
Ja, und Flughunde flattern?
Flughunde flattern. Flughunde
sind garantiert was anderes als Fledermäuse.
Ja, aber die sehen optisch sehr ähnlich aus und haben ähnliche Eigenschaften.
Und warum überhaupt Fleder?
Weil die Flügel aussehen, als könnte das Material Fleder heißen.
Ich wollte sagen, was ist denn Fleder? Als ob das Fleder wäre, aber Fleder ist nichts, oder?
Nicht, dass ich wüsste.
Es gibt Fleddern und es gibt Leder.
Und Flieder.
Eine Mischung aus Fleder und Leder.
Ja, das finde ich ganz passend,
weil so optisch. Es ist ledrig und die fleddern, weil sie
und sind so ein bisschen ausgefranst auch. Also ja. Das ist ja vielleicht auch nicht so ganz, ganz straight. Eine Frage neulich, die gestellt wurde in einem anderen privaten Zusammenhang. Ist es eigentlich so, oder vielleicht fällt dir ein Gegenbeispiel ein, dass Flughunde, Fledermäuse, die einzigen fliegenden Tiere sind, die Säugetiere sind?
Interesting.
Jetzt hört ihr vielleicht gleich ein Flugzeug oder bereits.
Mit Sicherheit hört ihr das. Weiß ich nicht.
Geräusche des Lebens.
Also alle Geräusche des Lebens Teil 2. Ich weiß nicht. Alle Vögel sind keine Säugetiere.
Mhm. Alle Insekten sind keine Säugetiere.
Ja. Könnte sein. Vielleicht gibt es noch was anderes, was wir nicht kennen.
Mir oder uns ist auch in einer anderen Konstellation von Menschen nichts anderes eingefallen.
Interessant, ne?
Interessant, ja.
Könnte es eigentlich sein für diesen gemütlichen Abend, dass uns noch ein bisschen Licht fehlt? Entweder eine Kerze oder eine Lichterkette oder so? Oder, weil wenn es jetzt noch dunkler wird, haben wir irgendwann dieses hässliche, ich meine, das kann ja auch noch dunkler machen, aber dann sitzen wir hier ziemlich...
Also, ich möchte dazu sagen, dass ich schon zum jetzigen frühen Zeitpunkt der Folge sagen kann, es wird mindestens eine China-Pause geben, weil ich jetzt schon
pipi muss.
Pipi wie ein Lulu. Ich habe schon einige Bier getrunken heute.
Wir brauchen auch noch mehr Alkohol, glaube ich. Ich habe mein Bier schon ausgetrunken, schon lange. Du hast das noch nicht mal richtig angerührt.
Nee, ich habe ja auch schon
nur verdunstet,
einige getrunken. Nein, ich habe schon ein bisschen was zu mir genommen.
Du hast mehr getrunken als ich.
Insgesamt deutlich, richtig.
So, hast du zu Hause schon angefangen?
Nein, das nicht, aber du hast mich hier heute viel alleine gelassen. Aber da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen.
Nicht alleine, aber auch nicht ins Detail gehen.
Müssen wir nicht ins Detail gehen. Ich möchte eine andere Geschichte erzählen. Wir haben ja beim letzten Mal, also wir machen vielleicht auch in absehbarer Zeit mal eine China-Pause. Dann können wir hier für romantische Atmosphäre sorgen und wir können auch mehr zu trinken holen.
Vielleicht kann ich auch noch was essen.
Oder vielleicht kannst du noch was essen in etwas längeren Pause. Why not? Aber
nee, ist egal. Also machen wir weiter.
Du kannst natürlich auch im Podcast essen. Das macht ja gar nichts.
Lieber Lars.
Interessiert ja niemanden. Stört ja keinen, würde ich sagen. Also, wir haben ja beim letzten Mal schon darüber gesprochen, dass das Leben jetzt so langsam wieder losgeht. Die Leute gehen raus, das Wetter ist toll, Corona scheint vorbei. Die Inzidenzen sinken und sinken und sinken und sinken. Neulich gab es 7 Neuinfektionen in Hamburg. Das fand ich süß irgendwie.
Ja, ich auch.
Also, da fragt man sich ja auch. Das ist nicht das, worauf ich hinaus möchte, aber irgendwann muss man ja auch Schluss machen damit, das täglich zu berichten. Ja. Weil irgendwann 7 Neuinfektionen
interessiert ja. Irgendwann vermisse ich das,
ja. Ja, ich vermisse das, werde das nicht vermissen, aber ich frage mich, wann, also erstmal, was so der Zeitpunkt ist, auf den sich dann alle einigen, oder fängt dann irgendjemand an, irgendein Medium, dass die das dann aufsparen oder nur noch so auf die dritte Seite packen und dann kommt es immer weiter nach hinten, ja, die Zeitung. Es wird so ausfaden, genau. Ne? Aber wo ist der Zeitpunkt? 7 Neuinfektionen in einer 1,8 Millionen Stadt.
Ja, jetzt ist es ja noch nicht so weit. Es gibt noch kein Impfangebot für alle. Man
aber
war
trotzdem
noch
vor der 4.
Welle. Ja, es ist toll. Ich freue mich. Aber meine Frau hat neulich auch gesagt, als ich das auch mit den 7 herausgestellt hatte, hat sie gesagt, erinnerst du noch die Zeit, in der man gehört hat, dass irgendeine Frau aus Iran in Hamburg gelandet ist und dass es jetzt in Hamburg einen Fall gibt von Corona?
Stimmt, sehr gutes Argument. Mhm.
Und wir jetzt waren aber halt 7 am Tag, ist am selben Tag ist auch noch einer gestorben wieder oder ein Nee.
Und letztes Jahr im Sommer hatten wir es ja auch irgendwie sehr ähnlich mit den extrem niedrigen Inzidenzen. Irgendwann ist es wieder richtig angezogen.
Ja.
Hab ich mit voller Kraft zurückgeschlagen. Man weiß natürlich nicht, was im Herbst passiert, aber ganz offensichtlich ist Sommer gut gegen Pandemie. Zumindest gegen diese Pandemie. Sommer und draußen sein und
das ist
nicht mehr viel drin treffen und Impfung natürlich auch. Aber wir müssen heute auch nicht viel über Corona sprechen. Nee. Ich wollte nämlich eigentlich die Brücke bauen, weil ich war letzte Woche, keine Ahnung, Sonntag oder was, war ich mit meiner Freundin wieder im Restaurant. Zum ersten Mal seit ganz, ganz, ganz langer Zeit.
Ich auch schon einmal draußen.
Im Außen, genau, Außenbereich. Und zwar im Maibach in Eimsbüttel. Ja. Ich weiß nicht, ob du es kennst.
Mit die Piranha Bar.
Nee.
Die haben Piranhas, ein riesiges Piranha-Aquarium.
Drin, oder was?
Tresen.
Ja, da waren wir nicht. Wir waren nur draußen.
Das Maibach wird auch die Piranha-Bar genannt.
Das wusste ich nicht.
Die haben echte, fette, direkt hinterm Tresen, wo steht der ganze Alkohol.
Oh, geil, das hätte ich mir gerne angeguckt.
Zwischen dem Alkohol schwimmen diese fetten, todesbringenden Biester.
Beim nächsten Mal. Aber ich erzähle es eigentlich deswegen, nicht weil ich sagen möchte, geil, guck mal, was ich mache, sondern weil ich hatte, und das habe ich der Dame auch gesagt, als ich die Rechnung bezahlt habe, ich hatte die beste Kellnerin, rein handwerklich, die ich in meinem ganzen Leben hatte. Die war super angeknipst, also die war irgendwie ein bisschen anstrengend, so wie man das halt häufig kennt, so von Kellner und Kellnerinnen, die so zu jeder Situation so einen geilen Spruch auf den Lippen haben und sehr laut und so. Das fand ich fast ein bisschen doll, ein bisschen störend und die war echt ein bisschen crazy, das wusste sie auch. Aber hat sich voll reingefühlt in ihre Lage. Aber die war so krass aufmerksam. Die war irgendwie für den kompletten Außenbereich fast allein zuständig, was so zumindest Bestellungen aufnehmen anging. Die hat nichts vergessen. Die hat nichts vergessen. Und dann war es auch noch so, da waren wirklich viele Leute, kannst dir vorstellen, Wetter gut, die Leute dürfen wieder. Da war es voll bis auf den letzten Platz. Und dann habe ich mir, ne, Alltagsvegetarismus, da geht's wieder zurück, wir waren essen, also habe ich mir ein Steak bestellt, weil ich mal wieder Bock auf ein Steak hatte. Und dann habe ich noch gesagt, Medium Rare hätte ich's gern. Und dann bekam ich das und es war nicht Medium Rare, es war schon ziemlich durch.
Ja.
Moment
mal, ist Medium Rare zwischen Rare und Medium?
Ja, genau.
Wow.
Medium ist...
Wenn du das Fleisch isst, willst du auch das Blut saugen.
Ja, dann will ich auch das Blut saugen. Wobei es ja eigentlich kein Blut ist.
Es ist Fleischsaft. Ich weiß,
es ist Fleischsaft. Kein Blut. Genau.
Das Tier ist komplett ausgeblutet.
So ist es.
Es ist in so einen Gully gefallen in der Schlachtbank und dann ist es da... Ja.
Genau.
Geronnen ist das Blut.
Das Ronnen
nicht, ist nicht geronnen.
Das ist einfach rausgeblutet. Da ist nichts mehr da.
Geflossen.
Rausgeflossen.
Vielleicht ist es auch währenddessen schon ein bisschen geronnen.
Und dann habe ich das so gegessen und wie gesagt, es war wirklich viel los und sie war immer viel unterwegs und immer hier, ach ja, und du, willst du noch Bier? Ja, alles klar. Und war halt wirklich total angeknipst und hat dann aber, während ich habe das so geschnitten, dachte ich, oh fuck ey, schon wieder, ich habe das oft gehabt in letzter Zeit, wenn das irgendwo, neulich beim Grillen, bei meinem Schwiegervater in Spee, auch super gutes Fleisch irgendwie aus der Nachbarschaft vom Markt, wo er arbeitet, und komplett durchgebraten. Ja. Ich dachte, das kann doch nicht wahr sein. Warum kann man denn so schlecht mit so gutem Fleisch umgehen, wenn man das schon hat? Weil wenn man Fleisch isst, dann natürlich so ein gutes Fleisch.
Ja, das sehe ich ja.
Und dann ist es auch noch, ist es auch noch so scheiße zubereitet. Und dann war es halt wieder so, oh, im Restaurant und sie kriegen es trotzdem nicht hin. Na egal, es war trotzdem lecker, gut gewürzt, guter Pfeffer, keine Ahnung. Und dann kommen sie so vorbei und ich sehe das gar nicht und gucke dann so nach links und sie ganz nah mit ihrem Kopf an meinen Teller ran. Das ist doch nicht medium rare. Nee, aber ist okay. Nee, komm, pack mir das dann bitte auf den extra Teller. Das muss ich dem Koch zeigen. Das geht so nicht. Und dann hat sie darauf bestanden, das Fleisch dem Koch zu zeigen.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Ja, es hieß dann hinterher, dass sie uns ein Eis dafür anbieten würden umsonst.
Aber du hast es weitergegessen.
Ich habe es natürlich weitergegessen.
Ein Glück, weil das wäre ja doof, wenn sie das jetzt weg und dann ins Neue. So hätte ja auch eine Kellnerin reagiert.
Aber das ist genau die Frage, auf die ich gleich hinaus möchte. Aber es ist auf jeden Fall so, dass uns Eis angeboten wurde, was wir letzten Endes nicht genommen haben. Wir haben ein bisschen gehofft, dass wir dann Bier umsonst kriegen. Haben wir auch nicht gekriegt. Aber die war die ganze Zeit so, es tut uns so leid und so. So sollte das nicht sein. Und weil die aber so cool und gut war, ich wollte da jetzt irgendwie auch nicht so einen Ärger machen. Und darauf habe ich mir die Frage überlegt, bist du jemand, der, wenn er im Restaurant bestimmte Speisen bestellt, auf bestimmte Art und Weise und was weiß ich, Zusammenstellung, und das ist nicht so eins zu eins das, was du bestellt hast, gibst du das zurück, sagst du Bescheid?
Du kennst mich doch.
Ja, kann ich nicht einschätzen.
Nee?
Nee.
Niemals.
Niemals?
Niemals. Also, es gibt ganz seltene Ausnahmefälle und wenn, dann werfe ich mich in den Staub und sage, dass es auf jeden Fall kein Problem ist und das ist voll, ich das vollstes Verständnis habe. Niemals, es ist mir super unangenehm, Leute auf Fehler hinzuweisen.
Ja, okay, dann sind wir da genau gleich. Aber wie reagierst du, wenn dann so dieses obligatorische und alles gut, sagst du dann, lügst du dann ja?
Ich mache das so wie diese Zeugnissprache. Ich habe, alles ist formal positiv, aber unterschiedlich enthusiastisch. Und es gibt Sachen, wo ich tatsächlich beanstande, wenn es irgendwie gar nicht geht oder wenn es irgendwie ein Thema war oder wenn es wirklich ein Problem ist, wenn ich es einfach hinnehmen kann, kommt aber ganz selten vor und es ist mir immer unangenehm. Ich möchte immer allen Leuten das Gefühl geben, dass sie alles richtig gemacht haben. Ich mag keine Fehler reinreißen.
Exakt, so bin ich auch. Und
es ist halt für mich auch häufig kein Problem, weil meistens sind die Sachen, die falsch laufen, und es gibt ja Leute, die das Gegenteil sind, die einen Fall daraus machen, obwohl es gar kein Problem ist. Einfach nur, um zu zeigen, ha, guck mal, du hast einen Fehler gemacht, ich habe recht, ich hab's aufgedeckt.
Ja, aber da ist ja häufig die, und ich finde, auch irgendwie nachvollziehbare Argumentation, dass sie sagen, ich gehe hier hin, ich bezahle dafür und dann möchte ich auch das bekommen, für das ich bezahle. Und wenn es dann nicht dem entspricht, wofür ich mitunter ja vielleicht auch viel Geld bezahle, dann möchte ich halt auch was sagen und das kriegen.
Ja. In bestimmten Teilen musst du das machen. Also manchmal kann ja wirklich ein richtiger Fehler passieren, wo du, wenn du darauf aufmerksam machst, auch sofort das Verständnis auf der Gegenseite hast.
Ja.
Wo völlig klar ist, oh, Alter, das geht gar nicht,
natürlich. Wenn dir Kroketten statt Pommes gebracht werden.
Nein, so vielleicht auch da
schon. Da würde ich, glaube ich, was sagen.
Ja.
Wobei Kroketten auch geil sind, das will ich jetzt nicht sagen. Aber wenn ich jetzt mich auf Pommes freue und mir wird nicht das gebracht, wirklich inhaltlich, dann würde ich, glaube ich, was sagen.
Wenn so richtig ein Fehler passiert, dass der Wert dessen total geschmälert wird und dass es nicht nur um eine Präferenz geht, wo das andere irgendwie auch okay ist. Und wenn du jetzt nicht in so einer kneipenartigen Restaurantatmosphäre bist, wo halt Massengeschäft und alle und so eine angezündete Kellnerin rumrennt, sondern wo es auch wirklich um Qualität geht. Ja, aber alles immer sehr wertschätzend und vorsichtig und mit Verständnis für die Situation und so weiter. Und nie immer dieses irgendwie böse Absicht oder Schlamperei unterstellen oder so. Und das machen
das stimmt.
Das ist super unangenehm, wenn man davon Zeuge wird auch.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Restaurantbesuche, wo man mit jemandem anderen da war, der oder die dann auch sagt, ja, Moment, ich habe dir aber gesagt, dass ja, keine Ahnung, dass es wirklich medium rare sein soll.
Passiert eher am Nachbartisch. Ich weiß nicht, ob das bei meinem eigenen Tisch mal passiert. Mit solchen Leuten verkehre ich eigentlich nicht. Aber es ist mir schon vorgekommen. dass Leute in meiner Anwesenheit, auch die ich kenne, auch einfach andere Typen sind und dann darauf bestehen. Und das ist mir dann sehr unangenehm.
Ja, mir ist es auch
unangenehm. Und ich überkompensiere dann manchmal in die Gegenrichtung.
Aber würdest du dann sagen, also, okay, zwei Fragen. Erstens, heißt überkompensieren mehr Trinkgeld geben dann auch?
Auch, ja.
Tatsächlich?
Tatsächlich auch das. Manchmal auch einfach extra freundlich sein dann. Mhm. Man will ja dann aber auch wiederum nicht die Begleitung bloßstellen, die das moniert hat. Das ist eine schwierige...
Das ist gesellschaftlich schwierig.
Ja, aber es ist sehr interessant.
Aber es ist auf jeden Fall auch... Also ich finde, das Argument, ich bezahle jetzt, keine Ahnung, 18 Euro für mein Gericht, dann möchte ich das auch so haben, wie ich es bestellt habe, finde ich okay. Ich habe ja einmal... Ja. Oh, ich weiß ja, ob ich das schon mal erzählt habe. Ich werde es jetzt einfach auch auf die Gefahr hin, dass das hier schon mal im Podcast vorkam, nochmal erzählen. Ich habe ja einmal bei Joey's Pizza Service Pizza bestellt und habe mir eine Pizza mit milden Peperoni bestellt.
Und ich habe milden verstanden.
Und statt milde Peperoni waren aber scharfe Peperoni drauf. Und ich, das war zu einem Zeitpunkt, da konnte ich noch gar nicht scharf essen, weil das gab es bei meinen Eltern nie zu Hause. Ich hatte nie diesen Gewöhnungseffekt, das habe ich mir erst...
Und die machen dann ja alles scharf auf der Pizza.
Exakt, genau. Ja, ja. Und ich habe da reingebissen in ein Stück, wo gar keine Peperoni drauf war und das hat mir die ganze Fresse verbrannt. Das war unangenehm. Ich konnte es nicht essen, es ging nicht.
Ja.
Und ich als Mensch, der aber auch immer so konfliktvermeidend ist und eigentlich immer alles so hinnimmt und dann versucht, das Beste draus zu machen und zu sagen, ja, ist ja trotzdem okay, habe da aber nochmal angerufen. Das war noch in der Zeit vor Smartphones, da habe ich wirklich angerufen und da meinte dann diese sehr freche Frau, die ich am Telefon hatte, erstens, ja, können Sie die nicht runternehmen? Wo ich erst, also ich habe erstmal gesagt, es ist trotzdem scharf und zweitens,
ich wollte Peperoni.
Ich wollte milde Peperoni. Ich finde milde Peperoni sehr lecker und ich habe dafür bezahlt, habe ich auch so argumentiert. Und ich habe die nicht gekriegt. Und dann war ihr zweiter Vorschlag, ja, haben Sie nicht irgendeine Soße da, damit es nicht so scharf ist? Keine Ahnung. Mayonnaise? Oder keine Ahnung.
Das ist die das. Ja.
Ja, und dann haben sie mir die original bestellte Pizza gebracht. Original safe raufgespuckt. Würde ich drauf wetten, dass sie da irgendwas mit veranstaltet haben. Und dann musste ich die alte wieder mitgeben.
Nee.
Das hat sie mir am Telefon gleich gesagt. Da müssen die aber die alte wieder mit zurückgeben.
Warum?
Weil ich weiß nicht,
damit ob die... Damit du nicht profitierst?
Ja, vielleicht haben sie irgendwie Erfahrungen gemacht mit Leuten, die sowas anwenden, um
die doppelte
Pizzaleistung zu kriegen.
Dann kriegen die eine Pizza mit milder Peperoni.
Mhm.
Dann tun sie die milde Peperoni runter, legen selber scharfe Peperoni drauf.
Oh.
Oder so.
Und dann essen sie das.
Oder sie behaupten es einfach nur und kriegen dann eine zweite. Ja, das stimmt.
Ja, also ich habe ja einmal abgebissen, ne? Also es ist auch nicht so, dass man es irgendwie anders hinbringen kann.
Da gehen die Leute dann davon aus, und vielleicht machen die wirklich die Erfahrung, dass das passiert, aber da gehen die Leute davon aus, dass Leute bereit sind, sich eine Pizza zu bestellen, dann da anzurufen und durch diesen unangenehmen Prozess zu gehen, um noch eine zweite Pizza gratis zu bekommen.
Ja.
Das passiert doch nicht.
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Und vor allem nicht, dass es, wenn es vorkommt, auf einer so breiten Basis passiert, dass du dem Einhalt gebieten musst durch quatschige Sonderregeln.
Ich habe so viele Assoziationen durch all das, was du erzählst. Einmal irgendwie zu einer guten Kellnerin, da hatten wir neulich auch so eine Situation, wo ich gedacht habe, wow, das ist fabulous. Das war irgendwie sowas, wie man hat so eine Frage gestellt wie... Was ist denn leckerer oder was ist... Und es gab eine echte Antwort. Ich habe das ja häufig, dass ich dann... Ich bin sehr unentschlossen. Ein sehr unentschlossener Mensch.
Und was dann, Essen angeht.
Auch was viele andere Dinge angeht, aber gerade was Essen angeht. Und manchmal sitze ich da und hadere mit dem, was ich bestellen muss. Und dann kommt da Kellnerin, Kellner an und dann gehe ich in den Dialog. Und dann sage ich, okay, so ist die Lage. Ich habe eigentlich Bock darauf, aber irgendwie reizt mich das auch. Was würdest du sagen?
Du möchtest eine Fachberatung
haben. Ich möchte eine Fachberatung. Und zwar möchte ich eine persönliche Meinung haben.
Ja.
Eigentlich noch mehr als eine Fachberatung. Ich möchte, weil die ja auch die Gerichte dann kennen. Und manchmal kommt dann dieses zurück, ja, kommt drauf an, was du lieber möchtest.
Mhm.
Und das geht nicht als Antwort. Und wenn dann, das ist für mich immer die größte Auszeichnung für so eine Bedienungsperson, dass sie ernsthaft in diese Diskussion einsteigt und eine eigene Meinung dazu hat. Und das kann ich auch akzeptieren, denn wenn die dann irgendwie was sagen und das entspricht mir nicht, dann kann ich damit voll umgehen. Das hilft mir auch richtig bei der Entscheidungsfindung. Aber so viele verweigern sich dessen. Mich machen zwei Sachen ultra nervös. Erstens, dass ich weiß, dass du pipi wie ein Lulu musst. Das kann ich nicht. Das habe ich bei meiner Frau auch immer. Wenn ich weiß, dass meine Frau auf Klo muss, dann merke ich irgendwann, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und dann weiß ich, was es ist. Ich kann nicht hier weit entspannt weiter sitzen, weil die auf Klo muss.
Weil deine Spiegelrezeptoren,
ja,
Spiegelneuronen
in der Blase.
Die feuern auf deine Blase.
Zweitens, wir wollten, glaube ich, eigentlich eine Handy-Notizen-Folge machen, weil du gesagt hast, dass dein Handy überquillt.
Das ist richtig, aber es ist ja jetzt reguläre Folge.
Ja, aber das macht mich auch nervös.
Wir müssen einfach in zeitnaher Zukunft.
Ach so, okay.
Handy-Notizen-Folge machen. Okay,
dann entspanne ich mich jetzt einfach.
Entspanne ich mal ganz kurz. Wir machen gleich eine kleine Pause, aber vorher, weil es noch so gut passt, möchte ich dieses Restaurant-Thema insofern abschließen.
Habe ich noch so viel zu sagen. Wir können noch mal alles über Restaurants machen.
Das können wir, glaube ich, tatsächlich machen. Aber weil das in dieser Situation mir so aufgefallen ist. Wir saßen da, gutes Wetter draußen, alles voll. Nur eine Kennerin, die habe ich alles erzählt. Und da guckte meine Freundin sich so um und dachte sich so, oh nee, das wäre überhaupt kein Job für mich, viel zu stressig. Und mein erster Impuls war zu sagen, ja, kann ich total nachvollziehen, hätte ich auch keinen Bock drauf. Vor allem wird es ja auch wahrscheinlich nicht so gut bezahlt. Nun kann man davon ausgehen, dass in Eimsbüttel vielleicht die Trinkgelder ganz gut sind, so insgesamt. Aber so unterm Strich ist es ein stressiger Job, gar keine Frage. Und dann habe ich mich so zurückerinnert an alle Jobs, die ich so bisher hatte und habe festgestellt, dass egal wie stressig die mitunter auch gewesen sind, in dem Moment, wo man weiß, dass man einen guten Job macht, macht es Spaß.
Ja.
Auch wenn es richtig stressig ist. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für Kellnerei in absoluten Stoßzeiten.
Ja.
Weil wenn du das so gut machst wie die Kellnerin, die wir da hatten, dann gehst du am Ende nach Hause und denkst dir, geil, ich habe heute richtig gute Arbeit geleistet. Ich habe den Leuten irgendwie einen guten Abend gemacht. Ich habe dafür gesorgt, dass sie irgendwie immer alles hatten, was sie brauchen.
Ja, und es ist auch währenddessen einfach ein geiler Flow.
Genau.
Ich habe ja diese Erfahrung gemacht, wenn du dich erinnerst. Ich habe
im
längere
Kindercafé.
Zeit in einem Kindercafé. Und das ist
Familiencafé.
Jetzt in einem, man muss leider sozusagen in einem Mutti-Café.
Mutti-Café, ja.
Gearbeitet und teilweise zu krassesten Stoßzeiten. Und das war das Geilste, es war viel besser, wenn richtig viel los war.
Wenn man so im Tunnel ist.
Als wenn gar nichts los war und du da stehst und die Stunden vergehen.
Ja.
Wenn du einfach weißt, ich habe hier gerade einfach das riesigste Chaos, es ist so viel offen und du schaffst es aber, weil du einfach über Monate deine Effizienz gesteigert hast, es einfach richtig auf den Punkt geil zu machen und dann auch noch die Leute glücklich zu machen und hier noch einen Spruch zu machen und hier noch ein Smalltalk. Genau wahrscheinlich wie die angezündete Kellnerin.
Ja.
War ich auch angezündet. Und das ist ein geiler Thrill. Ich fand das total gut. Insofern würde ich sagen, für mich ist das ein Job. Ich habe vielleicht schon mal erzählt, dass ich dann dort auch die Zeit genutzt habe, um immer neue Kuchenerfindungen zu machen.
Ja, weil du selber Kuchen gebacken hast.
Ja, weil wir den selber gebacken haben, haben wir den vergeiler gemacht. Und wenn du dann auch noch einmal sagst, hier, übrigens, wir haben auch noch den Himbeerkäse-Keks-Vulkan und dann sind die da, ist einer ein Stück und dann bestellt der ganze Tisch eine Scheißkreation. Geil.
Ja, und ich glaube, das macht, das unterscheidet Menschen mit glücklich machenden Berufen von Menschen mit unglücklich machenden Berufen, dass man eine gewisse Sinnhaftigkeit dahinter erfährt. Und
dass man gut ist in dem, was man tut.
Und dass man gut ist in dem, was man tut.
Aber
weil ich glaube, alles, in dem du gut bist, machst du automatisch gerne, weil du dir währenddessen bewusst bist, dass du gerade geile Leistungen feuerst.
Gleichwohl ist es in dieser Art von Beruf so, natürlich, wenn es neu ist und wenn du irgendwann drin bist und dann machst du ein geiles Frühstück und dann merkst du, oh, der Waffelteig ist alle und hier musst du auch das organisieren und da hat irgendjemand hingekotzt und du regelst einfach alles. Auch das wird nach relativ kurzer Zeit, glaube ich, für die meisten Menschen zu stumpf.
Ja.
Also ich hätte das jetzt, könnte das nicht immer noch machen.
Ja.
Selbst egal wie gut ich bin, irgendwann bist du an dem Level, wo es so sich alles wiederholt und du nicht mehr dieses Gefühl hast von wegen, ich bin hier richtig oder ich bin an der richtigen Stelle, ich kann es gut.
Ich war mal ein sehr guter Fahrradkurier.
Aber auch das könntest du wahrscheinlich heute nicht mehr machen.
Auch das könnte ich heute nicht mehr was machen und das hat irgendwie 11 Monate gedauert, da konnte ich das damals schon nicht mehr machen.
Ja.
Da habe ich. Da hätte ich. Das gab natürlich keinen Arbeitsvertrag oder so, das war so ein Nebenjob. Thomas I. Punkt in der Hamburger Innenstadt, für die, die es kennen. Da hätte ich irgendwann hinfahren müssen, um 15 Uhr, glaube ich, hat meine Schicht dort begonnen. Und da habe ich dann keine Lust gehabt oder generell schon keine Lust mehr gehabt. Dann habe ich da irgendwie angerufen und aus irgendwelchen Gründen erzählt, dass meine Freundin im Krankenhaus liegt und ich jetzt dahin muss und deswegen nicht mehr arbeiten kommen kann. Und dann, ja, okay, kein Problem. Danach habe ich mich nie wieder gemeldet und bin auch nie wieder arbeiten gegangen. Also es hat keine offizielle Kündigung
stattgefunden. Das hast du aber mal erzählt, glaube ich, als wir über unsere Nebenjobs gesprochen haben, mit den Lohntüten.
Ja, nee, das war in der Bibliothek.
Ja, aber du hast noch irgendwas anderes von Thomas I. erzählt. Mit diesen wahnsinnig teuren Sachen, die du transportieren musstest.
Ja, genau. Klamotten im Wert von 10.000 Euro im Fahrradlenker. Quer durch ein CSD durch. Das war ganz verrückt.
Ein CSD, das ist gerade Pride Month?
Month, ja.
War das nicht früher mal eine Week?
Die Leute, die damit gemein sind, haben sich ihr Recht geholt, einen ganzen Monat für sich zu beanspruchen. Das finde ich auch in Ordnung.
Ich finde, es sollte ja Pride Years geben.
Es sollte einfach ein Pride Eternity.
Pride Eternity. Passend dazu, lieber Tim, vor ungefähr anderthalb Jahren
habe ich im Podcast den sehr frühen ersten drei Podcast-Folgen
eine Ankündigung gemacht. Im Jahr 2019, Prä-Corona ist das.
Ja.
Da habe ich mich gefragt, warum ich das nicht eigentlich mache, wenn ich doch so ein Ally bin, als der ich mich fühle. Warum ich da nicht eigentlich mal ein Zeichen setze und mir eine Regenbogenflagge ans Haus hänge.
Korrekt. Und jetzt ist es passiert.
Jetzt ist es passiert.
Ich habe sie schon gesehen, auf Fotos und heute auch in echt.
Und gestern Abend habe ich hier in der Dürre, die wir diesen Monat haben, ein bisschen unsere Beete und unsere Saat gewässert mit einem Gartenschlauch. Und dabei sah ich diesen wunderschönen Abendhimmel hinterm Haus und in diesem Abendhimmel flatterte immer so ein bisschen diese Fahne hoch. Das hat mich sehr glücklich gemacht.
Sehr schön.
Und ich glaube schon, dass das hier, gerade da, wo wir wohnen, auch wenn das jetzt keine, ich sag mal, keine Anti-Gegend ist, sondern vielleicht schon auch einer eher wohlwollende, dass das schon einen Unterschied macht.
Auf jeden Fall gibt es hier wenig bis keine anderen Häuser. Und hier sind viele alleinstehende Häuser. Alleinstehende Häuser ohne Partner und Partnerin.
Ich glaube, dass das auffällt positiv.
Ja, glaube ich auch.
Ja, also ich bin froh, dass ich das endlich einfach realisiert habe und es hat sich gelohnt.
Es steht eurem Haus gut. Yes. Jetzt ist Pipi-Pause-Zeit.
Ja, wir haben noch nicht über die EM gesprochen.
Richtig.
Die gerade läuft. Wir haben gar keine aktuellen Dinge thematisiert, aber es fühlt sich sehr gut an. Langsam fange ich an zu frösteln. Ich ziehe mir gleich dieses Pulli-Teil an,
was wir uns schon mal
haben. Jetzt gehen wir in die China-Pause. Du machst Pipi. Ich besorge uns schöne Beleuchtung, denn wir sind die beleuchteten Brüder. Und wir möchten euch auch nach der Pipi-Pause und China-Pause weiterhin gut unterhalten.
Ich habe auch das Gefühl, dass man, auch wenn man es nicht sieht, uns die gute Beleuchtung anhört.
Ja.
Und das werden wir gleich ausprobieren.
Wir hören uns beleuchtet
an. Wir hören uns gleich beleuchtet an. Und du machst es aus hier und ich sage bis gleich nach der China-Pause. Da sind wir wieder. Und Benni, ich habe den perfekten Callback. Und zwar ist es sehr aktuell. Ich war ja gerade Pipi machen. Wie alle Leute wissen, die diese Folge bisher gehört haben. Und ich habe festgestellt, Laura Müller, Hashtag wo ist Laura, hat ihren ersten Instagram-Post seit dem 27. Februar, vor jetzt 5 Stunden veröffentlicht.
Jetzt erfahre ich irgendwie so ein antiklimatisches Thema, worum sie vorüber gepostet hat. Brandzwieber.
Neuer Hundewelpe im Hause Wendler Müller, schätze ich.
Okay. Schätzt du?
Ja, also, dass ein gemeinsamer Hund von den beiden ist. Sie ist nicht inhaltlich auf ihren Mann eingegangen, sondern nur auf den Hund. Ein kleiner Labrador-Welpe, ganz süß. Achtung, Cuteness Overload. Das war die Unterschrift des Bildes.
Und gab es immer die Reaktion? Laura, wo warst du?
Wir haben bei den beleuchteten Brüdern gehört, dass du vermisst wirst. Nee, keine Ahnung, das habe ich mir nicht angeguckt. Nur, dass es, sie lebt noch.
Mhm.
Oder zumindest irgendjemand, der Zugriff auf ihren Account hat, lebt noch.
Man das weiß können wir nicht. Sagen.
Das ist alles, was wir sagen können. Aber der erste Post von Laura Müller Official.
Heißt das so?
Laura Müller Official?
Gibt es auch Illner Official? Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich.
Den Privataccount.
Höchstwahrscheinlich, ja.
Nur mit den Best Buddies teilt sie das.
Ja, also sie hat mal wieder was von sich hören lassen oder zumindest was auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. Findest du das gut?
Gut, dass sie lebt. Falls sie lebt. Aber sonst ist mir echt wurscht. Ich wollte eigentlich die Zeit nach der China-Pause tatsächlich damit beginnen, nicht dich zu fragen, aber herauszustellen, dass es die erste Folge seit langer Zeit ist, in der wir nicht darüber geredet haben, wie es uns geht. Doch, du hast mich gefragt, wie es mir geht.
Ich hab dich gefragt, wie es dir geht.
Aber ich weiß nicht, wie es dir geht. Das bothert mich.
Ja, mir geht's gut. Danke der späten Nachfrage. Ja, mir geht's sehr gut. Ich hab Urlaub seit gestern. Und auch wenn wir in der Folge mit deinem Papa gelernt haben, dass es am besten ist, sich gar nicht besser zu fühlen, wenn man Urlaub hat, sondern man sollte sich immer gleich exzellent fühlen.
Ja.
Aber das macht gerade in der aktuellen Arbeitsphase, die vorher war, macht das schon großen Unterschied. Und das ist sehr schön. Und morgen fahren wir in eine kleine Hütte an die Ostsee bei bester Wettervorhersage. Da könnte es einem deutlich schlechter gehen. Und deswegen bin ich tiefenentspannt. Mhm. Bin jetzt nicht unbedingt ganz doll ausgeschlafen, aber im Vergleich zu dir ist das nichts. Deswegen will ich mich darüber nicht beklagen. Und ich hätte aber noch einen großen Callback zu machen, der mich beschäftigt schon seit einiger Zeit. Das hat jetzt aber nichts mit meinem Befinden zu tun.
Der hat aber keine Verbindung zu irgendwas, was wir bisher gesagt haben.
Gar nichts.
Gut, dann schiebe ich kurz ein, wo du deine Arbeit erwähnst, dass ich mit meiner Büronummer.
Ja, oh Gott, ja.
Auf einem Flyer. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen. Du musst dir deinen Callback merken. Kannst du das?
Mhm.
Gut.
Mhm.
Ich bin auf einem Flyer erschienen von einem Elternverein, der sich gegen den Hygienewahnsinn an unseren Schulen ausspricht. Man muss dazu nochmal wissen, falls man das nicht schon weiß, ich arbeite für die Hamburger Schulbehörde und wir haben einige Einschränkungen des Schulbetriebes noch immer am Laufen. Und vielen Eltern passt das nicht, aus verschiedenen Gründen. Und all diese Eltern, denen das nicht passt, haben offensichtlich diesen Flyer in die Hand gedrückt bekommen, auf der meine E-Mail und Telefonnummer stand. Und seitdem werde ich überzogen von Anrufen und Mails. Und
also der Tenor dieses Flyers war, meldet euch bei den zuständigen Stellen und macht Dampf, dass das so nicht mehr geht, dass die Zukunft der Kinder zerstört wird.
Aber ich will da gar nicht ins Detail gehen, was jetzt unsere Position ist und in die Hamburger Schulpolitik, aber seit heute, das flachte ein bisschen ab mit den Anrufen, heute Morgen bekam ich plötzlich wieder sehr viele und eine Dame am Telefon erzählte mir, rief mich an und sagte, ja, wer sind Sie denn? Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie Sie, ich habe ja meiner Freundin, der habe ich ja gesagt, soll ich da jetzt einfach anrufen? Dann war ich so, offenbar haben Sie es jetzt getan.
Worum geht's denn?
Ich vermute, ich weiß auch, worum es geht. Ah ja, und dann sagte sie, weil ich dann darüber redete, dass ich viele Anrufe bekomme. Ja, das kann ich mir vorstellen. Es geht ja jetzt auch rauf und runter in den ganzen Telegram-Gruppen.
Oh Gott.
Das heißt, ich bin nicht nur auf einem Flyer gewesen, sondern ich bin jetzt auch in den Telegram-Gruppen von Hardcore-Corona-Leugnern.
Mhm.
Klaus Schwab ist der Untergang, der Reset, der Globalismus und so weiter. Great
Reset, die NWO.
Und deswegen rufen mich die Leute jetzt an, weil in den Telegram-Gruppen steht, dass sie mich anrufen sollen. Und bevor das schon passiert ist, als ich nur auf diesem Flyer stand, war es halt erst so, dann rufen mich da viele Eltern an und sagen, ja, mein Kind, dem geht's ganz schlecht damit. Das hat er schon, ist im Supermarkt zusammengeklappt. Seitdem hat das irgendwie, es ist alles ganz schwer für ihn. Und manche wollen nur fragen, wann hört denn die Maskenpflicht auf? Manche wollen sich ein bisschen beschweren, manche sagen, es ist unverhältnismäßig. Und viele haben auch gute Argumente und haben auch konstruktive Vorschläge und sind auch ganz zugänglich und sind tolle Gespräche. Und zwar genau der Art, wie ich denke, wie es sein sollte. Wenn die mir eine Mail schreiben, schreibe ich ein Statement zurück und hinterher ist nichts gewonnen. Aber wenn ich mit denen rede, dann gibt es ein bisschen gegenseitiges Verständnis. Die sind nicht nur voll beschränkt, die haben auch einfach wirklich eine Sorge um ihre Kinder vielleicht, die sie treibt, sind aber super zugänglich fürs Gespräch und am Ende gehen wir immer total positiv auseinander. Das ist eine Arbeit, die ich zeitlich eigentlich nicht leisten kann, die aber richtig viel bringt. Und das habe ich so ein paar Tage lang gemacht und irgendwann hatte ich dann schon so eine Art Monolog mir vorbereitet, weil ich wusste, ich habe dann immer die gebremst und sagte, okay, Sie können sich das sparen, ich weiß, worum es geht, ich kriege viele Anrufe, lassen Sie mich bitte
einrufen. Kannst du das irgendwie so zahlenmäßig einordnen, wie häufig du jetzt solche Gespräche führen musstest? Ganz grob?
Ich hatte ganze Tage, an denen ich kaum was anderes gearbeitet habe, weil die Gespräche zum Teil auch eine halbe Stunde dauern, was ich mir eigentlich nicht leisten kann, aber ich finde, an der Stelle ist es das wert.
Ja.
Es ist nur eine Person von 1,8 Millionen Hamburgern, die ich erreiche, aber irgendwie bringt das was. Und die reden auch viel miteinander und es tut mir auch irgendwie mal ganz gut.
Mhm.
Und jetzt kommen da Leute und sprechen mich auf die Maskenpflicht an. Und ich halte meinen Monolog und ich erkläre und ich differenziere und ich erläutere, was wir eigentlich wollen und was wir vorhaben und warum. Und dann kommt nach und nach raus, dass es hier nicht nur um die Frage geht, wann Kind die Maske nicht mehr tragen muss, sondern dass wir ja alle einer großen Lüge unterworfen sind, dann kommt die Plandemie ins Spiel.
Genau,
und als diese ersten Stichworte kamen mit Plandemie und so, habe ich so was gesagt, oh nein. Dann war ich richtig, erstmal, dass ich gesagt habe, das wusste ich nicht. Ich dachte, wir reden hier über die Maßnahmen, aber es geht ja hier in eine ganz andere Richtung. Das ist ja interessant. Aber ich habe dann am Anfang relativ schnell gesagt, ich glaube, wir brauchen hier nicht weiterreden, denn auf der Ebene können wir uns nicht gegenseitig überzeugen. Ich kann Ihnen gerne noch das andere erläutern, aber so. Und dann ging es aber rund. Und dann ging es aber richtig rund. Und irgendwann war es so, dass ich bin in diesem Modus immer so, dass ich super konstruktiv bin, zuhöre, auf die Leute zugehe, versuche Gemeinsamkeiten zu finden. Und auch wenn die Leute mir gegenüber ausfällig sind, bin ich das in dieser Funktion natürlich eigentlich nicht.
Eigentlich.
Aber das ging über eine Klippe rüber, wo ich das Gefühl hatte, geil, sie lassen mich von der Kette. Ich kann sozusagen jetzt verbal alles auffahren und so reintreten, weil das bei dem Gegenüber ist sozusagen schon das Bild fertig. Ich bin entweder unterdrückt und noch nicht aufgewacht oder Teil der bösen Macht und der Verschwörung.
Ja.
Und deswegen konnte ich nichts verlieren. Und ich war stolz auf mich. Wie sich selten, weil ich habe anderthalb Jahre Hass auf diese Arschlöcher in diesen Anruf kanalisiert und habe ihr auf einem wirklich guten Niveau alles um die Ohren gehauen. Und es war ein Genuss. Und das Schöne war, dass sie wurde davon auch selber angestachelt und hat entgegengehalten. Das heißt, es war nicht so, dass sie dann beleidigt war oder geschimpft hat oder aufgelegt hat, sondern es ging richtig über eine halbe Stunde lang ging es. Und dann habe ich irgendwann kam auch so, ich sage, ja, und jetzt erzählen sie. Und es ging so ein bisschen, dass ich sagte, ich finde es toll, dass ich jetzt endlich mal so jemanden kennenlerne, weil ich höre immer davon, dass es diese Menschen gibt, aber ich wusste nicht, dass es das wirklich gibt. Und das, warum sind sie eigentlich bereit zu glauben, dass die Leute uns alle totspritzen wollen? Warum ist es eigentlich wahrscheinlicher als das, was 95% der Menschen glauben?
Weißt du noch konkret, was darauf die Reaktion war? Weil das würde mich interessieren, wenn man sie wirklich so direkt mit der Unlogik konfrontiert.
Den kommt immer sowas wie, Sie können das alles nachlesen. Da haben Sie die Quellen nicht gesehen. Haben Sie nicht das ist ein Studio der UNO. Die Wuhan-Lüge, die Intensivbetten-Lüge, dies und das. Und da wurde Drosten widerlegt. Und hier, und Sie müssen sich nur die Quellen angucken. Und Sie müssen aufwachen. Und ich wünsche, und dann ging es auch so geil, dass sie gesagt hat, es tut mir so leid für Ihre Kinder. Wenn Sie sagen, dass Sie auch überlegen, die zu impfen und so weiter. Und dann konnte ich einfach kontern und sagen, ja, ich hoffe einfach, dass Ihre Kinder sich von Ihnen jemand und dass sie anfangen, selber kritisch zu denken. Und es tut mir sehr, sehr leid. Ich meine dann auch sowas, ich bin persönlich betroffen davon, weil die Sachen, die mich umtreiben, die Wahrung unserer Demokratie, der Diskurs und so weiter, das sehe ich gefährdet davon, dass irgendwelche privilegierten Menschen, die wie sie in ihrer deutschen Bude sitzen und denen die Sonne aus dem Arsch scheint, dass sie sich die Zeit dafür nehmen, diese Scheiße zu lesen und zu verbreiten und uns daran zu hindern, irgendwie diese Pandemie zu überwinden, sondern stattdessen uns nur Steine in den Weg leiten, meine Arbeitszeit klauen. Aber ich bin dankbar, dass sie mir Futter für meinen Podcast geben, habe ich ihnen gesagt. Und dann war irgendwann, und jetzt kommen sie hier, und dann kam die Trump-Lüge. Und meine ich, ah ja, die Trump-Lüge, und das ist global und so, alle Regierungen, und wie funktioniert denn das? Wie organisieren die sich denn? Und dann kam immer mehr. Und dann habe ich gesagt, aber am Ende steckt doch der Jude dahinter, oder?
Hast du gesagt?
Habe ich gesagt. Und dann sagt sie, nein, wie kommen sie denn? Ich bin doch kein Antisemit und so weiter. Nein, völlig von sich gewiesen. Und dann haben wir ganz lange weiter telefoniert. Und ganz am Ende hat sie dann gesagt, das ist alles, das sind finanzielle Interessen, das ist der Globalismus. Und dann bin ich reingeschwungen, ich wusste es, sind die Juden, ich wusste es, da ist er, der Antisemitismus. Und ich habe gejohlt und mich gefreut. Und es war so wie bei Studio Braun, wo man denkt, warum legt das Gegenüber eigentlich nicht irgendwann auf? Aber ich konnte es, manchmal hat man so dieses, dass man so Konfrontation hat mit Leuten und hinterher fällt einem alles ein, was ich sagen wollte. Ich bin alles losgeworden.
Richtig gut, aber weißt du noch, wie ihr auseinandergegangen seid?
Ganz am Ende, also sie hat dann solche Sachen gesagt, wie ich komme auf eine Liste. Dann meine ich, ach so, komme ich denn vor so ein Erschießungskommando oder komme ich denn, oder wie ist das, ist das irgendwie? Und dann sagt sie, es ist wie bei den Nürnberger Prozessen. Dann meine ich, aber wie rum jetzt? Sind Sie der Nazi oder bin ich der Nazi?
Das hast du gefragt. Ja.
Und dann sagt sie, Sie sind der Nazi! Aber Sie werden nicht erschossen, sondern nein, das ist alles ganz viel. Es wird ein Gericht geben und dann wird Ihr Name und dann werden Sie, und hoffentlich wachen Sie bis dahin auf. Und sie gesagt, in einem Monat rufe ich Sie wieder an, denn man sieht ja schon jetzt, in Israel geht's los mit dem Regierungswechsel und das passiert überall und die Regierung und die Länder wachen auf und der große Change kommt und so weiter. Und dann werden wir schon sehen, wo wir stehen. Und es war alles, und sie hat es so geglaubt. Sie war auch verzweifelt, ernsthaft.
Ja, ich glaube
das. Ich bitte, holen Sie sich Hilfe, bitte überlegen Sie. Ich war nicht nur fies, ich habe auch ganz viel Konstruktives gesagt und habe ganz viel gesagt, es tut mir auch leid. Und ja, und das war so cool, weil nachdem ich mit der telefoniert hatte, rief noch einer an und als die dann anfing, meinte ich, nee, nicht noch so jemand. Und irgendwo wurde ich immer abgefuckt und hab's dann auch abgekürzt und hab gesagt, kommen Sie, da müssen wir nicht drüber reden. Heute habe ich zum ersten Mal mit einer telefoniert, die das Gleiche vertreten hat, wo ich sie sofort gebremst hat und gesagt hat, das können wir alles streichen, ich erzähle Ihnen jetzt, was wir vorhaben und so. Und das fand sie voll cool.
Ja.
Und am Ende sind wir auch positiv sogar auseinandergegangen.
Okay. Ja. Also du stehst auf einer Liste und musst irgendwelche Konsequenzen fürchten, die aber im Unklaren gelassen werden.
Ja, es klang nicht so bestialisch. Es klang mehr so, wie die neue Weltordnung kommt und alle werden gerecht behandelt und ich muss nichts. Aber natürlich stehe ich dann halt auf der Seite derer, die das vertreten
haben. Aber jetzt überlege ich mal, stell dir vor, du wärst auch jemand, der da der richtig,
ist notiert.
Richtig krass, da richtig krass dran glaubt und davon überzeugt ist, NWO und Globalismus und bla bla bla. Und dann glaubt man ja höchstwahrscheinlich auch, wir haben es ja von Michael Wendler gehört, in 4 bis 14 Monaten ja. sind wir alle tot, weil wir ja nun durchaus mit der Giftspritze, die uns angeblich magnetisch macht. Entschuldigung, ganz kurzer Exkurs, hast du das mitbekommen? Jetzt so eine Frau, die, glaube ich, sogar tatsächlich Ärztin ist, aber auch mega in diese Verschwörungstheoretiker-Bubble abgedriftet ist in Amerika, die vor irgendeinem Kongress sich über die Giftspritze aufgeregt hat und meinte, das kann ja wohl nicht wahr sein, gucken Sie mal hier, ich wurde geimpft, weil mein Arbeitgeber hat es von mir verlangt und gucken Sie mal, ich bin jetzt magnetisch und hat sich hier irgendwie so einen Schlüssel erst so auf die Brust gelegt, da hielt er tatsächlich, weil ist ja auch jetzt nicht gerade nach unten in so einem Dekolleté von der Frau und dann hat sie das noch weiter präsentieren wollen, dass jetzt mein Hals gehalten ist, der Schlüssel immer runtergefallen. Und man hat hinten Leute gesehen. Das war so eine ganz ernste Anhörung wie vor Gericht oder so. Und alle fingen an zu grinsen. Das war so albern. Es ergibt alles keinen Sinn.
Nee.
Und jetzt frage ich mich, wenn du da wirklich richtig dran glaubst, dass dann auch die Leute, die geimpft sind, in 4 bis 15 Monaten wirklich tot sind, warum diskutierst du denn dann überhaupt noch? Warum warten die denn nicht alle das noch die 14 Monate ab, bis alle weg sind, die irgendwie der Plan nämlich blind folgen, wie die also, dummen Schafe?
Ja, ich habe die auch gefragt. Ich habe die gefragt, was wollen sie eigentlich von mir? Warum wollen sie mich jetzt überzeugen? Es geht jetzt ja schon längst nicht mehr um Schulpolitik. Und das hat mich erinnert an so Jesus-Freaks.
Ja.
Ich habe mal ein paar Mal zu Uni-Zeiten bin ich mit Leuten konfrontiert gewesen, die ein Interesse daran hatten, mich dem Licht zuzuführen.
Ja.
Und die sozusagen meine Seele retten wollten. Und das war ihre Aufgabe. Und so ein bisschen war das auch. Sie hat sich so gewünscht, dass ich aufwache. Und sie hat gesagt, sie sind doch ein intelligenter Mensch. Sie können doch flexibel denken. Sie durchsteigen. So. Aber warum? Also die verzweifeln wirklich daran. Und dann gibt es Abstufungen. Und das merke ich auch ganz toll. Da wird es halt gefährlich. Es gibt diese völlig Irre. Und es gibt dann welche, die sagen, na ja, also, das weiß man ja auch nicht so ganz. Hier gibt's ja die Intensivbetten, das habe ich ja gerade alles gelesen, die waren ja gar nicht alle voll. Und eine Übersterblichkeit gibt's ja gar nicht. Und dies und das und jenes.
Kurze thematische Unterbrechung, weiter.
Ja. Und da wurde es für mich so ein bisschen gefährlich, weil das waren zum Teil Leute, wo ich gemerkt habe, die haben das nicht so, also diese Frau hat alles gelesen, alle Studien und kennt die ganzen rauf und runter. Aber die anderen hören das halt so ein bisschen von der Freundin und lesen mal hier was und da was und sagen, das macht doch alles irgendwie gar keinen Sinn. Und ich habe gelesen, die Masken sind viel gefährlicher. Und dann kommt halt sowas wie die Maskendeals der CSU tatsächlich, wo sie sich dann total bestätigt fühlen.
Ja.
Wo man auch mal sagen muss, ihr Arschlöcher, ihr gefährdet hier alles, was wir irgendwie versuchen hinzukriegen.
Ja.
Und dann kommt jetzt das Übliche mit, jetzt sind die Inzidenzen so niedrig und jetzt ist es wirklich einfach wie eine Grippe und bei Kindern ist es sowieso nicht ansteckend und warum machen wir eigentlich überhaupt noch irgendwas und die Leute, die sterben, sind im Durchschnitt 82 Jahre alt und die werden sowieso gestorben und die auf dem Totenschein steht dann Corona, aber eigentlich hatten sie was anderes. Das wird dann alles reproduziert und bei manchen Leuten ist es nicht so wahnsinnig, dass man wirklich nachvollziehen kann, dass es für die plausibel ist. Und da wird es dann schwierig. Da ist es möglich, aber da muss man wirklich sehr, sehr sattelfest sein, weil die dann ihre ganzen Quellen halt haben.
Ja, und vor allem, das sind dann ja teilweise auch Quellen, die jetzt, ich sag mal, objektiv betrachtet, durchaus ein gewisses Potenzial haben, glaubwürdig zu sein, wie die Welt zum Beispiel. Richtig. Die Welt ist ja sehr gern dabei, eben diese ganzen Erzählungen zu bestätigen durch vermeintlich journalistisch und wissenschaftlich aufbereitete Artikel. Und das ist ja der absolute Bärendienst an allen Leuten, die irgendwie dafür die gerechte, richtige Sache einstehen in dieser ganzen Diskussion und Debatte. Und da kann ich auch richtig wütend werden, weil das ist halt wirklich Wasser auf den Mühlen dieser Menschen. Und nochmal, um das letzte Mal für heute Michael Wendler zu erwähnen. Und ich finde, daran kann man so gut absehen, wie das funktioniert. Christian Eriksen, der dänische Nationalspieler, der reanimationspflichtig wurde während des Spiels gegen Finnland, glaube ich.
Ja.
Ohne Fremdeinwirkung einfach Herzstillstand und gut reagiert. Es geht ihm gut, alles ist keine Tragödie geworden. Da kann man länger mal drüber sprechen, aber er hätte deutlich schlimmer ausgehen können. Genau das wird jetzt aus dieser Bubble, also schon mal vielleicht kleine Vorbereitung für die Zukunft, für nächste Woche, nächste Arbeitswoche oder wann auch immer du wieder Telefondienst hast.
Immer, das ist doch mein Handy weitergeleitet.
Das wird jetzt als Beweis herangezogen, weil es irgendwelche Berichte gibt, dass er vor 12 Tagen geimpft wurde mit BioNTech und Pfizer. Und dass das die Reaktion auf die Impfung ist und er deswegen einfach so reanimationspflichtig wurde. Und es wird einfach alles genommen, was irgendwie in dieses fucking Weltbild passt. Und daraus entsteht so ein Konvolut aus irgendwelchen Informationen von teilweise guten Quellen oder vernünftigen Quellen, die zumindest einen guten Anschein machen, zu völligem Irrsinn. Und das wird so zusammengemixt. Und daraus entstehen dann diese Überzeugungen. Und das ist super gefährlich.
Aber jetzt mache ich es nochmal noch komplizierter und schwieriger. Das ist stimmt und das ist genau das, was ich bei diesen Anrufen merke. Dass die sich nicht nur auf ihren Wahnsinn beziehen, sondern dass sie sich dann auch auf seriöse Quellen beziehen.
Ja.
Und das als Bestätigung sehen. Aber was ist auch Wasser auf die Mühlen dieser Menschen? Das Gegenteil. Und das habe ich bei diesen Anrufen so stark gemerkt. Die Reaktion von manchen Leuten, die es genauso gibt, zu sagen, alles, was Einschränkungen bedeutet, ist gut, weil wir auf Zero-Covid müssen. Und alles, was irgendwas dicht macht, ist gut. Und jeder, der irgendetwas macht, was nicht sich zu Hause einbunkern ist, ist schlecht. Da gibt es eine ganze Menge Leute, die das vor sich hertragen und die das sagen und propagieren und die dahin gehen. Die sind für diese Leute auch eine Bestätigung, weil sie sagen, da sehen sie es mal, da regiert die Angst, da wird nicht mehr differenziert hingeguckt, da wird mit der Schrotflinte geschossen. Und das sind Punkte, bei denen ich den Menschen Recht geben muss, weil das zum Teil stimmt, weil es das Gegenteil gibt. Es gibt nämlich auch die Argumentation, wir schränken so viel ein, dass wir auf der anderen Seite Sachen mit dem Hintern einreißen, die auch riesengroße Probleme sind, die nicht notwendig sind. Das heißt, in dem Moment, wo du pauschal sagst, wir machen nichts mehr, zu verschiedenen Zeitpunkten verschieden richtig. Und das so als Meinung hochhaust, wird es super schwierig.
Ja.
Ja, das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen, weil das, wenn diese Leute, die anfällig sind für die Verschwörungstheorien, begründet anfangen zu glauben, dass Angst regiert und dass es nicht mehr rational ist und sie auf der anderen Seite sehr viele Studien haben und so weiter, die scheinbar differenziert das darstellen, dann wird es schwierig. Und wenn ich denen dann sage, nein, das sehe ich genauso wie Sie. Ich glaube auch, dass wir hier abwägen müssen und das machen wir die ganze Zeit. Wir machen die ganze Zeit, lassen wir Dinge zu. Wir haben Supermärkte auf, wir haben Nahverkehr auf, aus verschiedenen Gründen, weil das notwendig ist. Natürlich haben die Krankenhäuser auf und so weiter. Und man muss immer begründen, wenn man einen Einschnitt macht, dann hat man die ganz schnell gewonnen. Weil die nicht das Gefühl haben, dass man einer von denen ist, ich stehe hier, du stehst da und dazwischen ist ein riesengroßer Graben. Das ist ganz schwer.
Und weil sie auch feststellen, dass nicht nur Gegenwind kommt gegen das, was sie sagen, sondern dass man quasi wirklich rational manche Sachen annimmt und manche dann wiederum
nicht.
Und das bringt sie vielleicht mehr zum Nachdenken.
Total. Und das ist, letzter Punkt, das ist das erste Mal, also ich mache das ganze Jahr oder die ganzen anderthalb Jahre schon, arbeite ich ja an diesen Themen, aber jetzt in dieser direkten Konfrontation mit diesen Leuten habe ich halt das Gefühl, dass ich irgendwie für die gute Sache an der Front bin.
Ja.
Und das ist auch schön, aber es kostet mich seit Wochen oder seit ein, zwei Wochen den letzten Nerv und legt mich arbeitsmäßig tatsächlich lahm, weil es nicht nur die Zeit ist, sondern wenn ich mit 5 von diesen Nasen durch bin, dann kann ich nicht mehr.
So ist es auch in einer echten Kriegsfront. Ja. Es ist sehr anstrengend. Man erreicht vielleicht 5, was erreichen auch immer bedeuten soll in dem Kontext. Aber letzten Endes ist der Krieg nicht gewonnen. Aber vielleicht die Schlacht.
Ja.
Also du kannst Schlachten gewinnen, aber den Krieg nicht, weil dazu hast du nicht genügend Reichweite. Wir haben nicht genügend. Empfehlt uns doch mal euren Tanten, damit wir genügend Reichweite haben. Und ich überlege gerade, jetzt stell dir mal vor, du hast ja gesagt, oh geil, jetzt habe ich mal endlich so jemanden am Telefon. Ich habe richtig Futter für einen Podcast bekommen. Und die findet den.
Ja.
Und hört den. Was denkt die denn jetzt? Was glaubst du?
Naja, ich habe ihr ja das gesagt, im Prinzip schon recht ungeschminkt, was ich jetzt auch gesagt habe. Ich weiß nicht, ob sie, wenn sie eine unserer Folgen, 60 Folgen bis hierhin hört, ob sie dann vielleicht insgesamt ein bisschen den Horizont erweitert hat. Aber ich glaube, die war verloren.
Ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht spätestens bei der Regenbogenflagge abgeschaltet hat, weil das ist ja auch so Frühsexualisierung und Normalität von Homosexualität, das geht ja auch gar nicht.
Habe ich auch gehabt. Die, ja. Das hat die dann nämlich auch, das war dieselbe Frau. Die hat dann am Ende gesagt, ja und Gender. Und dann ging das los. Das war so geil, das wollte ich nämlich überhaupt noch sagen. Entschuldigung, ich
nee, mach.
Aber gute Geschichte. Das war wirklich toll, denn die kamen dann mit dem Gender-Thema und ich war dann schon voll auf diesem Trichter, dass ich ihr keine Gnade gebe. Und dann sage ich, da kann ich Ihnen gleich was mitgeben. Und dann hat gesagt, ich bin für. Und dann habe ich alles runtergerattert und so. Und ich erziehe meine Kinder so. Und ich bin gegen Geschlechterrollenbilder. Und ich bin für vollständige Rechte für Transsexuelle und so weiter und so fort. Und ich habe alles reingepackt, was ich irgendwie gerade zu greifen hatte. Von nicht-binär über Transsexualität bis hin zu nicht-konformen Rollenbildern und so weiter. Und das war für sie, glaube ich, als hätte der Antichrist zu ihr gesprochen. Aber das war so schön.
Befreiend.
Ja, denn du darfst sonst nie reinhauen. Denn immer wenn du in so einer Konfrontation bist und denkst, jetzt kann ich mal was loswerden, dann merkst du, dass das Gegenüber doch gar nicht dasteht, wo du es vermutest. Aber wenn du wirklich mal den echten Antichristen vor dir hast, dann kannst du aus allen Rohren feuern.
Weil auch da ist die Schlacht schon verloren von vornherein.
Ja, da gibt es nichts Spaß zu gewinnen, haben.
Da hast du das Beste für dich rausgezogen.
Ja, das war halt auch schön. Ein Ventil für mich nach all den Monaten. So einfach.
Oh, stell dir mal vor, die ist wirklich organisiert in so einer großen Telegram-Gruppe.
Ja.
In der maskenfreie Einkauf in Hamburg-Gruppe ist deine Nummer noch nicht aufgetaucht, kann ich dir aus persönlicher Perspektive erzählen. Aber es gibt ja ganz viele von diesem Quatsch. Attila Hildmann hat seine Telegram-Gruppen verloren.
Ist das, ja.
Hast du es gehört?
Hab ich.
Ja, beziehungsweise er hat die Gruppe noch, aber man kann sie weder von, also aus der App, die man aus dem iOS Store, also wie heißt das, App Store von Apple runtergeladen hat, noch von Google. Also alle, die mit einem Google-Betriebssystem oder einem Apple-Betriebssystem, und das ist ja nun mal der absolute Großteil aller Menschen, die können den Kanal nicht mehr finden.
Aber die schon vorher Mitglied waren?
Auch, nee. Die, so, okay. Wenn du jetzt da hingehst, steht da so eine Fehlermeldung von mit deiner App ist dieser Kanal nicht aufrufbar.
Hast du irgendeine Reaktion oder hast du irgendwas
mitbekommen? Habe ich nicht mitbekommen. Ich bin ja schon lange selber nicht mehr drin und könnte jetzt auch selber nicht mehr gucken. Aber im Grunde hat er seine komplette Basis unter den Füßen weggezogen
20.000 bekommen. 20.000 russischen Bots und den Rest auch.
Und den Rest auch.
Ja, interessant. Ja, habe ich gelesen. Und in dem Zusammenhang habe ich aber auch nochmal irgendwo einen Artikel insgesamt über Telegram gelesen, wo nochmal gesagt wurde, das ist einfach die gefährlichste, dubioseste Plattform von allen. Und die ganzen Leute, die von WhatsApp dahin wechseln.
Ja, weil Telegram selber halt ganz offensichtlich damit oder offensiv damit wirbt, dass sie eben halt nicht zensieren. Ja. Und das deswegen musste es über diesen Umweg gehen. Aber auch sehr spannend, jetzt auf so einer globalen Marketing-wirtschaftlichen Perspektive, dass das wirklich exakt zeitgleich passierte bei Apple und bei Google Play.
Ja, ja.
Und die haben ja eigentlich nichts miteinander zu tun, aber die müssen sich in der Aktion abgesprochen haben, dass es halt zeitgleich stattfindet. Das ist schon ziemlich beeindruckend.
Es ist ein bisschen gruselig, aber ich finde es auch gut, dass die sozusagen sehen, da ist das Problem Telegram. Wie können wir unsere Marktmacht nutzen, um wenn die schon nicht machen, dass wir dann einen Hebel haben?
Naja, aber sie haben ja einen sehr vernünftigen Hebel, weil ich weiß, du meinst wahrscheinlich gruselig, weil Silicon Valley hat so viel Einflussmöglichkeiten.
Ja, und dass die sich dann auch absprechen und
genau, den öffentlichen Diskurs damit ja irgendwie außer Kraft setzen oder nach ihren eigenen Regeln leiten. Aber also im Falle von Attila Hildmann gibt es ja gar keine zwei Meinungen. Das ist eindeutig antisemitisch und Holocaust-leugnend und was da alles zugehört. Und das entspricht oder das widerspricht den Regeln beider Stores. Und da über diesen Hebel kann und muss, es muss ja Regeln geben. Es muss ja Regeln im Diskurs geben.
Ja.
Und das hat ja nichts mit irgendwie einer Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun, weil Meinung zu äußern ist Das ist ja, oh, das macht mich ja immer so wahnsinnig bei diesen Verschwörungsfackern, dass sie immer sagen, man darf hier seine Meinung gar nicht sagen. Und ich denke mir immer, was machst du denn gerade? Du sagst gerade deine Meinung und du wirst dafür nicht erhängt oder erschossen oder interniert, kommst nicht ins Arbeitslager, nichts passiert. Du sagst deine Meinung, aber in dem Moment, wo man irgendwelche Gegenmeinung kriegt oder möglicherweise Konsequenzen aus seinen vielleicht sogar illegalen Meinungsäußerungen, wenn es zum Beispiel um Holocaustleugnung geht, ziehen muss, dann ist es automatisch gleich eine Diktatur, eine Meinungsdiktatur. Okay. Und das ist halt einfach inhaltlicher Unsinn.
Ja, ist es.
Aber das ist doch auch so naheliegend. Also diesen Schluss müssen die Leute doch selber mal ziehen. Wie können sie von Faschismus reden, wenn es gut dokumentierte Beispiele für echten Faschismus gibt?
Ja.
Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Und du wahrscheinlich nach wie vor nicht, aber du konntest mal deinen...
Aber ich war nah dran. Also ich war nicht nah dran am Verstehen, aber nah dran an dieser Person. Und dann kam eine Sache, das war so krass, dass so eine Sache, als sie dann mit der gestohlenen Wahl ankommt, dann war ich, krass, bei ihnen kommt ja alles zusammen. Das ist ja einfach so... Also ich... Irgendwie dachte ich bis zu dem Zeitpunkt wirklich... dass es diese Leute irgendwie doch nicht so geballt gibt. Aber ja.
Ja, es entstehen ja auch, so seltsame Synergien dann aus verschiedensten Verschwörungserzählungen, die da irgendwie, also eigentlich inhaltlich nichts miteinander zu tun haben, aber eine ist wahnsinniger als die nächste und alle werden geglaubt. Hättest mal fragen können, ob sie auch an den Reptiloiden glauben.
Habe ich auch. Ich habe die Reptiloiden ständig erwähnt.
Hast du erwähnt?
Ja.
Und hat sie da irgendwas zu gesagt?
Da hat sie leider nicht drauf eingegangen. Ich glaube, bei den Reptiloiden ist sie nicht mitgegangen.
Ist nicht mitgegangen. Okay, ich verstehe. Mondlandung, 9/11.
Nee, war nicht.
Ah, spannend. Ja, cool.
Die Globalisten war das Highlight überhaupt. Und sie dann kam am Ende.
Aber auch da will ich ja gar nicht jedem oder jeder immer vorwerfen, dass das per se antisemitisch gemeint ist. Das ist ja auch ganz häufig einfach Nachplapperung von eben antisemitischen Leuten oder Menschen, die antisemitische Erzählungen weiterverbreiten.
Ja.
Aber das bedeutet ja nicht automatisch, weil sie hat ja auch gleich gesagt, nee, der Jude, wie kommt denn jetzt auf den Juden? Wahrscheinlich hat sie das gar nicht so richtig geglaubt, aber das sind halt die Chiffren, die da benutzt werden.
Richtig,
und die werden
genau.
halt übernommen, ohne dass man sich darüber Gedanken macht, was es bedeutet und wo es herkommt und was es aussagt.
Ja, natürlich. Sie hat das nachgeplappert, was antisemitisch ist, dachte aber gar nicht, dass es antisemitisch ist, sondern dachte nur, ach ja, das ist eine finanzielle Großverschwörung. Davos war natürlich und so. Und all die. Es waren lauter Buzzwords. Und du kannst es so gut erkennen, wo es herkommt. Also
absolut,
es ist einfach so, sonst hast du halt Leute die gegenüber, die Menschen sind, die eine Meinung haben, aber das war nur indoktriniert. Und dann sagt sie mir die ganze Zeit, ich bin indoktriniert und verblendet und so weiter.
Ja, und ich finde das auch ein Stück weit frustrierend, immer mit den Dingen, also dass man Sachen vorgeworfen bekommt, die faktisch nicht stimmen. Und die genau für die Gegenseite eigentlich stimmen. Und weil dann ist man immer so in der Position, wo man das Bedürfnis hat zu sagen, nee, selber. Und dann ist man auf so einem Kindergartenniveau. Und dann wird es irgendwie auch keine gute Debatte mehr.
Ja, aber ich war halt, dadurch, dass ich erkannt habe, womit ich es zu tun habe, war ich dann nicht mehr persönlich emotional gepackt, sondern konnte. Es waren übrigens ausschließlich Frauen.
Spannend.
Ich habe super viele Telefonate geführt, auch mit Männern. Insgesamt würde ich sagen 90% Frauen, die deswegen anrufen. Aber die allermeisten total vernünftig. Und von den Wahnsinnigen 100% Frauen. Ich weiß nicht, was das zu sagen hat.
Also man könnte jetzt vermuten, dass es daran liegt, dass es mehr Frauen gibt, die wahnsinnig durchdrehen bei dieser Thematik als Männer. Aber ich glaube eher, dass Frauen da eher vokal das nach außen tragen
und
zum Telefonhörer greifen. Genau.
Das glaube ich auch.
Männer schließen sich zu Hause ein oder suchen sich dann ihre persönlichen Kontakte und tauschen sich untereinander immer aus und bestärken sich gegenseitig. Aber versuchen, ich meine, es spricht ja dafür, etwas an den Verhältnissen, an die man glaubt, die vorhanden sind, etwas ändern zu wollen.
Ja.
Auf halbwegs harmlose Art und Weise. Es ist ja kein bewaffneter Widerstand oder so, sondern das ist ja schon ein verbaler Versuch, irgendwas, die Leute zu erwecken, die da in den Entscheidungsgremien sitzen. Ja, es ist spannend. Ich finde das so irre. Ich wünschte, ich würde irgendwas studieren, dass ich darüber mal eine Studienarbeit schreiben kann, aber das passt leider nicht zur Medizinpädagogik. Aber prinzipiell finde ich das wirklich sehr, sehr, sehr interessant und spannend. Aber ich glaube, da wird auch in den nächsten Jahren wird auch so die Forschung in diese Richtung auch nochmal richtig durch die Decke gehen, weil Leute so angetriggert sind davon.
Ja. Yeah.
Da werden wir nochmal ganz viele neue Erkenntnisse bekommen. Letztes Thema, was so ganz grob mit Corona zu tun hat. Ich habe neulich vor, keine Ahnung, 3 Wochen jemandem die Hand geschüttelt.
Ja.
Und das war das erste Mal seit mindestens einem Jahr.
Ja.
Jetzt mal von irgendwie meiner Partnerin abgesehen, wo man ab und zu mal aus Spaß sich vielleicht die Hand gibt. Doch, das kommt schon mal vor.
Oh, ja.
Oder irgendwie die Hand reicht, weil ich auf dem Boden sitze und nicht alleine gut hochkomme. Keine Ahnung. Das kommt auch schon mal vor. Mit Mitte 30 kann das passieren. Ja, und das war richtig weird, richtig seltsam. Das war ein Freund von meiner Freundin, den ich zum ersten Mal kennengelernt habe. Und ich dachte mir, ach, ich mache das jetzt einfach mal. Das kam von mir aus, ich habe die Initiative übernommen, habe die Hand hingestreckt und dann wurde sie geschüttelt. Und dann haben wir es auch gemeinschaftlich festgestellt in der Situation, wie seltsam das ist, weil das so lange her ist. Und es war wirklich seltsam. Und ich habe ja vor einigen Folgen gesagt, meinetwegen muss es nicht wiederkommen. Und ich bleib dabei. Es muss nicht wiederkommen. Das hätte es nicht gebraucht. Das war irgendwie interessant, das mal so wieder als Experiment zu machen. Ich habe auch gleich danach erstmal Hände gewaschen. Sofort, also lag auch daran, dass die von draußen kamen, haben sich draußen getroffen, dann wurde das Wetter schlecht und dann haben wir sie handgeschüttelt, bevor er die Hände waschen konnte. Also schon vernünftig, würde ich sagen, in dem Moment dann auch die Hände nochmal zu waschen. Aber das muss nicht wiederkommen. Und das fand ich eine interessante Beobachtung. Darf ich jetzt nochmal meinen Callback von vor 20 Minuten einmal sagen? Darf ich
gerade hinweisen, ja.
Friends.
Ja.
Es gibt ja seit 3 Wochen oder so die Friends Reunion Sky.
Aber das ist gar keine Folge, sondern eher so eine Art Reminiszieren und am Tisch zusammensitzen oder so. Ich habe es nicht gesehen. Hast du es gesehen?
Ich habe es gesehen. Ich möchte davon berichten. Es ist so, das geht 90 Minuten und da sind zum zweiten Mal seit Ende der Serie alle 6 Friends-Darsteller in einem Raum.
Ja.
Das hat es danach nur einmal gegeben, ich glaube, zu so einem privaten Thanksgiving-Anlass oder so.
Ja.
Und seitdem ist das und vorher nicht mehr.
Ganz kurz, wenn dieses private Thanksgiving, wenn man sich das jetzt vorstellt, du hast diese Serie 10 Jahre gemacht und dann machst du ein Fest, bei dem diese 6 Schauspieler zusammen so eine Veranstaltung machen, wie sie auch die Friends machen können.
Ja.
Ob du dann als Schauspieler vielleicht aus Spaß oder automatisch in diese Rollen fällst.
Also auf jeden Fall kann ich mir das gut vorstellen.
Super lustig sein, dass du in der Lage bist, spontane Folge Friends zu improvisieren.
Ja, und nur für euch 6 sozusagen.
Ja,
oder vielleicht noch die Familienangehörigen.
Cool.
Und dann, wenn Matt LeBlanc zum 6. Mal nachnimmt, ja, typisch Joey. kann man sich sehr gut vorstellen.
Ja, ich glaube, das ist cool.
Und der Aufbau dieser Reunion, das ist mehr geteilt, es fing damit an und das war, also gleich der Anfang, kann man schon mal sagen, ist das, wie ich finde, emotional am nahegehendsten, weil die haben in dem Studio, wo das damals aufgebaut war, die Original-Friends-Kulissen nochmal aufgebaut. Da waren die Apartments, da war das Central Perk und so. Und das fing dann so an, dass sie so nach und nach alle in dieses Studio gekommen sind. Das hat man dann gesehen. Ich glaube, es fing an mit David Schwimmer. Und wie sie dann zum ersten Mal seit Ende der Serie durch die Originalkulissen durchgehen und natürlich Flashback nach Flashback kommt. Und dann sind so nach und nach alle 6 dann da gewesen. Und haben dann da in dem Apartment von, ja, viele haben da gewohnt, letzten Endes Monica und Chandler, haben sie da gestanden, da auch auf dem Sofa gesessen und sich so unterhalten und einfach so ausgetauscht. Wisst ihr noch die Folge, als wir das und das und das und das gemacht haben, wie man das sich so vorstellen kann, wenn man irgendwie 20 Jahre später fast daran zurückdenkt, wie das war. Das war richtig schön und herzerweichend. Dann gab es eine immer wieder reingeschnittene Sequenz, wo James Corden, kennst du James Corden? Der ist berühmt, ist ein amerikanischer Late-Night-Talk-Host, der berühmt ist vor allem für seine Carpool-Karaoke-Videos, wo er mit irgendwelchen Musikern Carpool macht und die dann immer Musik im Radio hören und zusammen singen. Ist auch egal. Jedenfalls hat der das Interview geführt mit den 6, da war auch ein bisschen Publikum und das war vor diesem Brunnen, wo sie im Intro da sich nass spritzen und so.
Der nie in der Serie vorkommt.
Genau, aber halt in jedem Vorspann.
Ja.
Und man je später oder je länger die Serie geht, immer mehr sieht, wie doll die älter geworden sind in der Zwischenzeit. Weil das alles zu Zeiten der ersten Staffel aufgenommen wurde. Und das war auch ganz nett. Und dann gab es so Gaststars, die so da waren. Reese Witherspoon und aus irgendwelchen Gründen, Justin Bieber, keine Ahnung warum. Jedenfalls war das irgendwie ganz schön und ganz nett, aber, und jetzt wird es oberflächlich, das möchte ich kurz vorhersagen, das ist jetzt keine Aussage oder keine Wertigkeitsaussage, aber die sind natürlich in den letzten 17, 18 Jahren älter geworden, allesamt logischerweise. Und es ist festzustellen, dass Jennifer Aniston und Courtney Cox, also Monica und Rachel, die haben so dieses typische Hollywood-Frau, ich verweigere mich dem Älterwerden, ja, und mache mir mega viel Schminke drauf und ja, habe irgendwie nur noch wenig Mimik, aber sehe irgendwie nicht würdevoll aus im, ja, Altern.
Jennifer Aniston ist ja tatsächlich jahrelang gar nicht gealtert optisch, mhm, aber irgendwann kommst du in ein Alter, wo das, was du getan hast, um das zu erreichen, ja, wo es dann auseinanderbricht.
Genau, und die ist auseinandergebrochen mittlerweile. Ja, okay. Also ist immer noch eine schöne Frau, gar keine Frage, aber ich ganz persönlich würde sagen, sie wäre schöner, wenn sie mehr zu ihrem mittlerweile etwas fortgeschrittenerem Alter stehen würde und nicht noch versuchen würde, sich auf Anfang 30 irgendwie runterzuschminken. Ja. Dasselbe gilt für Courtney Cox. Lisa Kudrow, also Phoebe, sieht richtig klasse aus. Die ist auch tatsächlich wenig älter geworden, aber sieht dabei sehr natürlich aus. Und bei der hat man auch das Gefühl, die hat am allermeisten ihr Leben im Griff. Joey hat locker 20 Kilo zugenommen. Der ist ein richtig dicker, gemütlicher, okay, Onkel geworden. Ja,
sein Leben im Griff.
Ja, der wirkte auch mit Lisa Kudrow zusammen mit Abstand am zufriedensten. Der saß die ganze Zeit da mit verschränkten Armen, hat immer gelacht und irgendwelche Gags erzählt. Hat sich, glaube ich, auch nicht humormäßig viel weiterentwickelt.
Ich habe neulich gelesen, wie viel Geld die jedes Jahr immer noch verdienen.
Mit Friends. Ist es immer noch ein
wesentlicher Faktor? Ja, es ist irgendwie so, dass jeder von denen jedes Jahr, es ist absurd viel. Ich habe es gelesen. Wenn ich jetzt eine Nummer sage, ist es zu wenig.
Also ich weiß, dass sie in der 10. und letzten Staffel jeder der 6 Hauptdarsteller
eine Million pro Folge. Ja, aber jetzt ist es irgendwie so, dass Friends jedes Jahr 1 Milliarde Gewinn macht oder so.
Eine Milliarde?
Ja, und Alter, die Schauspieler einen großen Teil davon abbekommen, jedes Jahr. Mhm. Ohne zu arbeiten.
Krass.
Matt LeBlanc.
Also das ist einfach ein grundsympathischer, guter Typ. Da hat er mittlerweile auch irgendwie noch eine neue Sitcom, wo er halt auch in seiner jetzigen Gestalt auftritt. Aber ja, macht er auch seine Gags drüber. Einfach so diese coole Onkel-Gags. So, das ist so das Feeling, was man von ihm kriegt. Dann ist er Ross, David Schwimmer, der sich kaputt gebotoxt hat. Der sieht richtig übel aus. Also auf den ersten Blick würde man sagen, oh, der hat sich aber gut gehalten. Aber in dem Moment, wo sich bei nicht gebotoxen Menschen, bei Mimik und Sprache was verändert im Gesicht, bleibt bei ihm alles starr. Das ist ganz furchtbar aus. Und am allerschlimmsten, und das ist auch das, was das ganze Internet irgendwie sagt, so im Nachhinein, ist Matthew Perry.
Ja, das war zu erwarten.
Der sieht ganz, ganz schlimm aus. Der hatte ja irgendwie zwischen Staffel 5 und 6 oder 4 und 5 hat er irgendwie einen schweren Unfall gehabt und ist daraufhin abhängig von Vicodin geworden, ja, weil er irgendwie, naja, wie das halt in Amerika so ist, Opioid-Crisis, dass diese ganzen Ärzte viel zu viele BTM-pflichtige Schmerzmittel verschreiben und die Leute nicht mehr davon runterkommen. Das hatte er wohl ganz lange dazu, Alkoholprobleme. Und das ist nur ein Schatten seiner selbst. Also das Einzige, was er irgendwie auch inhaltlich beigetragen hat, waren Chandler-typisch immer irgendwelche Gags. Die waren auch okay und ganz gut und ganz witzig. Aber ansonsten ist auch kein Gespräch mit ihm gesucht worden. So ganz auffällig wenig hat er sich irgendwie inhaltlich beteiligt, weil er vielleicht auch möglicherweise vom Kopf nicht mehr da ist, wo die anderen sind. Und jetzt, mark my words, you heard it here first, der Mann hat Parkinson. Mhm. Würde ich behaupten. Das ist jetzt nicht bekannt und da findet man auch nichts drüber, aber meine Blickdiagnose ist, Matthew Perry wird Michael J. Fox folgen als berühmter Parkinson-Mensch. Der sieht einfach ganz doll nach Parkinson aus. Ganz, ganz erschreckend.
Das ist so krass, wo du das mit dem, ja, ich glaube, ich hatte irgendwie zwischendurch mal gehört, dass er sich angeblich ein bisschen gefangen habe oder so ähnlich. Aber wo du das mit dem Botox gerade sagst, ich habe neulich ein interessantes Gespräch geführt zum Thema Botox und Lidstraffung. Mhm. Lidstraffung ist eben die Straffung des Augenlides, bei dem man dann da faltenfreier unterwegs ist. Und für mich war Botoxen und all diese Sachen immer so, ja, es gibt halt einfach durchgeknallte Stars, die es nicht ertragen können, dass ihre Zeit vorbei ist und dann machen die das. Aber was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, war, das machen richtig viele Leute zu einem viel geringeren Maße als diese Stars. Und bei richtig vielen Leuten ist es so, dass es einfach nie ein Problem damit gibt, weil die das weniger machen. Dann gibt es die, die du merkst so richtig schnell einen Effekt und dann werden die halt abhängig davon. Und dann haben die irgendwann nicht mehr die Wahrnehmung davon, dass sie in dieses Uncanny Valley reinkommen und dass es irgendwie schlimm wird.
Kannst du kurz Uncanny Valley beschreiben? Ich kann mir vorstellen, dass viele nicht genau wissen,
was das bedeutet. Das Uncanny Valley beschreibt den etwas verstörenden Anblick von künstlicher Darstellung von menschlichem Leben.
Hübsch, sehr gut formuliert.
Dass sich immer näher dem Realismus annähert und es gibt so eine Kurve und es wird immer realistischer, realistischer und wenn es ganz kurz vor richtig realistisch ist, gibt es so einen Fall, so einen richtigen Drop nach unten, wo du das Gefühl hast, oh, irgendwas stimmt da nicht, ist irgendwie gruselig.
Ja.
Roboterhaft, puppenhaft so und das nennt man das Uncanny Valley. Valley, weil es eben ein Tal in dieser Kurve ist, des Realismus. Ja, und das hat man eben auch bei David Schwimmer, wenn er versucht, sich zu seinem Gesicht zu bewegen.
Oder Nicole Kidman ist auch ein schönes Beispiel dafür. Wo ich bei, also David Schwimmer, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was er so beruflich gemacht hat nach Friends. Also irgendwie wüsste ich jetzt außer Band of Brothers nichts, wo er mitgespielt hat. Aber Nicole Kidman, die ja immer jahrelang völlig zu Recht dafür gelobt wurde, so eine krass gute Schauspielerin zu sein, hat sie auch, also es ist ja so, als würde sich ein Fußballer die Füße also so hin operieren lassen, dass sie nicht mehr so gut funktionieren. Das ist, damit arbeitet sie doch. Das ist doch ihr Lebensunterhalt. Ja. Und dann ist sie nicht mehr in der Lage, Gefühlsregung zu zeigen. Das kann doch nicht wahr sein.
Ja, das hat sie nicht geplant.
Hat sie nicht geplant. Einfach nee, übertrieben.
Alles geht auf Äußeres und Oberflächlichkeit. Naja, auf jeden Fall ist es, es war so ein bisschen für mich so Momente, wie ich dachte, ist das vielleicht so wie mit dem Koksen? Man denkt immer Kokain, das ist das, was die ganzen Leute fertig macht und kaputt macht und alle. Und dann hört man irgendwie so komische Studien, die sagen, ja, so mega viele Prozent der Deutschen koksen und haben überhaupt gar kein Problem damit und sind voll funktionstüchtig und haben ihr Leben voll im Griff damit. Dass das mit dem Botox und dem Lidstraffen aus ist, dass um mich herum alle Leute das jetzt anfangen zu machen, weil wir Mitte 30 sind und die das überlegen. Und das ganz normal ist. Und das hat mich voll erschreckt, weil für mich war das immer. Schönheits-OPs machen nur Leute mit einem Loch im Herzen. Also
okay, Seele. Nee, stopp, Moment, mal ganz
außer
kurz.
Außer es hat irgendwie
also
sehr nachvollbare Gründe,
was es durchaus gibt. Aber ich jetzt glaube, das muss man auseinanderklamüsern. Also ich glaube, da wirfst du gerade zwei Sachen ineinander, die vielleicht in der in dem, was daraus folgt, ähnlich sind. Aber ich glaube, die grundlegende Motivation ist eine andere. Also das eine ist wirklich, es gibt ja plastische oder Schönheitsoperationen, die sind insofern wichtig, weil die Menschen, die das machen, wirklich psychisch aus irgendwelchen Gründen nicht in der Lage sind mit ihrem Körper.
Ja, das
man könnte natürlich jetzt dazu, zu das, Transsexualität, aber da will ich es gar nicht hinbringen.
Nein, ich weiß, was du meinst. Und die haben kein Loch in ihrer Seele.
Genau, es gibt völlig adäquat angemessene Brustverkleinerungen. Ja. Es gibt genauso adäquat angemessene Brustvergrößerungen.
Ja.
Nicht, dass das irgendjemand machen müsste, aber es gibt ja viele Menschen, die da so stark drunter leiden. Dasselbe gilt für zu große Ohren oder zu weite Ohren.
Ob das eigentlich okay ist, dass sie darunter leiden, aber man kann auch einfach sagen, akzeptieren, als es ist Ergebnis von was auch immer diese, wo auch immer diese Person herkommt, was auch immer das Umfeld mit ihr macht. Ja, das meine ich alles natürlich explizit nicht.
Genau, aber da muss man auch nochmal festhalten, bevor man diese Leute so alle irgendwie über einen Kamm schert und so verunglimpft, gerade bei den Frauen in Jobbereichen wie Hollywood-Schauspielerinnen, dass es ja seit immer in der Filmbranche so ist. Männer können so alt werden, wie sie wollen, die kriegen immer ihre Rollen. Frauen ab 40 haben extrem große Probleme. Die kriegen dann Mutterrollen, die kriegen dann irgendwelche Mentorenrollen, aber die werden nicht mehr als wirklich 40-jährige autarke Wesen dargestellt und älter. Und das ist ein Sexismusproblem.
Das ist es.
Ein reines Sexismusproblem. Ja, und dass man da, also ich hoffe ja auch da wird sich jetzt so allmählich was verbessern und das ist ja auch ein bewusstes Thema und dadurch kann sich ja auch dann irgendwas ändern. Aber dass da der die Hemmschwelle, irgendwas zu machen, niedriger ist, kann ich sehr gut nachvollziehen.
Aber auch bei Männern. Das ist das, was mich erschreckt hat. Offensichtlich machen das auch sehr viele Männer.
Ja.
Und zwar auf so, ja klar, Botox ein bisschen, hier Stirnfalten und so weiter, kein Problem, die Zornesfalte und was auch immer. Und das war bei mir eher so, das mit dem Loch in der Seele habe ich ja nur so daher gesagt, weil für mich war die Wahrnehmung immer, dass das halt so ein krasser Fall von Minderwertigkeitskomplex, Kompensation. Aber offensichtlich machen das viele Leute relativ bedenkenlos im kleinen Maßstab, der weder gesundheitlich bedenklich ist, noch zum Uncanny Valley führt, sondern einfach so ein bisschen Pimp My Face ist.
Kennst du Jenke von Wilmsdorf?
Nee.
Das Jenke-Experiment, das ist so ein, Journalist, fällt mir schwer, ihn so zu nennen, aber wahrscheinlich ist das eine Berufsbezeichnung. Der war früher bei RTL, mittlerweile bei ProSieben, der hat immer irgendwelche extremen Dinge selber ausprobiert. Der war zum Beispiel, keine Ahnung, war da mal, ganz berühmt ist eine Folge, wo er in Amsterdam war und einfach als Nicht-Kiffer mal irgendwie ganz viel gekifft hat, um zu gucken, was das mit ihm macht und sich dabei halt filmen lassen. Und der ist jetzt ziemlich durch die Schlagzeilen gegangen vor ein paar Monaten, als er für die erste Folge, die er auf ProSieben dann veröffentlicht hat, hat er eine Gesichtshälfte liften lassen mit Botox und irgendwelchen Schnüren, die er sich in die Augenbrauen gezogen hat, und da wurde immer so dran gezogen.
Michael Douglas Style.
Und die andere Hälfte seines Gesichtes hat er dann mit so hochwertigen Beauty-Produkten behandelt, um zu gucken, was hilft eigentlich besser, hilft es weiß gleich oder hilft es weiß gar nicht, und dann irgendwelche, und hat dann irgendwelche Passanten gefragt, welche Gesichtshälfte ist geiler, und irgendwie so Dermatologen gefragt, welcher Hauttyp besser ist. Und Ende vom Lied war, dass es richtig weird aussah, wie das Phantom der Oper ungefähr. Und dann sich auch noch die zweite Hälfte hat liften lassen, um halt wieder Gleichstand herzustellen. Und natürlich sind die bösen Zungen da, weil er ein echt sehr eitler, leicht arroganter Typ ist, der sehr von sich überzeugt ist, dass er es eigentlich nur hat machen lassen, um sich eine Absolution zu erteilen, um sich liften lassen zu können. Und er hat es dann auch tatsächlich ein bisschen journalistisch aufbereitet, so mit Zahlen und Daten und Fakten und wie viele Leute überhaupt und was gibt es für Möglichkeiten und Männer-Frauen-Anteil. Und es ist einfach erschreckend, wie oberflächlich unsere Gesellschaft immer noch ist. Das ist unfassbar. Ich verstehe es einfach nicht, weil ich bin ja so ein doller, krasser Verfechter davon. Jeder Mensch soll rumlaufen, wie er sie möchte. Hauptsache, fühlt sich damit wohl.
Ja.
Und aber ich glaube, genau das ist der Knackpunkt, dieses sich damit wohlfühlen, weil man sich oder weil viele Menschen das sich damit wohlfühlen von außen holen. Und nicht.
Ja, und wenn du dein Leben lang beklatscht wurdest als junges Mädchen, als heranwachsende Frau, wenn du beklatscht wurdest für dein Äußeres, und das deine Identität ist und du das verlierst, dann klammerst du dich an dich, so wie die Krallen, die sich in Michael Douglas Wangen fräsen, um sie nach hinten zu ziehen.
Hast du mitbekommen, dass jetzt irgendwie. Wer macht immer Sexiest Woman Alive? GQ? Nee, GQ ist Männermagazin.
Warum? Dann machen die das doch
vielleicht. Ja, vielleicht machen die das. Keine Ahnung. Auf jeden Fall zum ersten Mal eine Frau. Eine schwarze Frau. Zum ersten Mal eine schwarze Frau. Ich weiß leider schon wieder ihren Namen nicht, weil ich die nicht kannte und mir den Namen nicht gemerkt habe. Aber was macht die Bild-Zeitung? Macht eine Schlagzeile draus mit einem Foto. Nicht von der richtigen schwarzen Frau, sondern von der anderen. Oh Mann, ey.
Das war Absicht.
Ja, ich kann es mir ehrlich gesagt auch vorstellen, dass es Absicht war. Ich habe übrigens mittlerweile das besagte Bildbuch durchgelesen. Ich möchte es wirklich sehr empfehlen. Das heißt, ohne Rücksicht auf Verluste, wie die Bild-Zeitung mit Hass und Hetze die Gesellschaft spaltet.
Das ist ein sperrig, der Titel.
Habe ich da schon gesagt. Hass und Hetze, I don't know. Aber es ist wirklich sehr empfehlenswert, das nochmal an dieser Stelle gesagt.
Ich hätte noch zum Abschluss eine sehr schöne Geschichte.
Sehr gerne.
Ich weiß gar nicht, ob ich die erzählen darf, aber sie ist eh anonymisiert. Um zwei Ecken kenne ich eine Person. Und diese Person ist vor vielen Jahren gegen ihre eigenen Sorgen und ein bisschen Ängste auf eine große Reise gegangen.
Mhm.
Hatte irgendwie so ein bisschen Probleme mit diesem so Kontrollabgabe und in einer anderen Umgebung und so weiter und so fort. Und ein richtig dickes Ding war es zum Beispiel, den Koffer abzugeben. Bei irgendwie Transatlantikflug oder
was. Am Flughafen.
Ja, und sozusagen die Verantwortung für diesen Koffer abzugeben. Und dann, was ist, wenn ich dann. Und sie hat es aber gemacht. Durchgezogen.
Moment mal ganz kurz, wie hat sie das denn vorher gemacht?
Was?
Nicht geflogen?
Weil vielleicht einfach nicht so große Reisen und es war dann nicht so ein Ding und dann irgendwie alleine irgendwie viele Wochen und weit weg und anderer Kontinent und so. Und dann hat sie ihren Koffer wiederbekommen und hat ihn aufgemacht. Und in diesem Koffer waren zwei Dinge passiert. Zum einen war dort eine Flasche Duschgel, das ihr nicht gehörte, drin zerquetscht, also nicht zerquetscht, also ausgequetscht.
Mhm.
Und zum anderen eine volle Portion von diesen billigen 35 Cent Asia Yam-Yam-Nudeln gekocht, also flüssig und weich, komplett in allem verstreut.
Hä?
Und niemand weiß, wie es passiert ist. Und es ist, ich habe das Bild gesehen und ich musste so lachen, weil das Bild schon so lustig aussah. Dann mit diesem Hintergrund dieser Story war es noch viel schlimmer. Und ich habe mich seitdem gefragt, was kann passiert sein? Das ist so wie Hangover. Nicht, dass ich diese Filme gut finden würde, aber es ist einfach so, was ist vorgefallen, damit eine gekochte Portion Yam-Yam-Nudeln mit diesem scharfen Gewürz und eine Flasche Duschgel alles in diesem Koffer vollgesaut hat, der Koffer wieder verschlossen wurde und abgegeben wurde. Okay, wir lassen das so. Ich mache es einfach wieder zu. Schieb ihn rüber. Also das wird bestimmt nichts passieren.
Also eigentlich nur eine einzige Möglichkeit fällt mir ein, wie das überhaupt zustande gekommen sein kann. Und zwar einfach haben sich die Leute einen Spaß erlaubt in der Gepäckindustrie.
Aber selbst dann müssen sie das Material gehabt haben.
Ja.
Sie müssen irgendwie eine Flasche Duschgel über gehabt haben. Ansonsten war alles drin im Koffer. Sie müssen eine fertig gekochte Portion von diesen Nudeln, also nicht einfach nur reingebröselt. So.
Kann mir vorstellen, so am Flughafen so, I dare you to put your yum-yum inside the koffer.
Also meine Theorie war eher, dass sie irgendwie das Audien aufgemacht haben, um zu gucken. Und da stand gerade irgend so ein Security-Typ mit seiner Schüssel, die er sich gerade aus der Teeküche geholt hat, ist gestolpert, die ist reingemacht, klatscht. Und gesagt, scheiße, was machen wir? Hol die da raus. Und dann, weiß ich nicht, wir müssen das rausreiben, nimm das Duschgel, um das irgendwie. Und dann kam jemand, ein Vorgesetzter, mach einfach zu. Wir tun sonst hätten wir nichts gesehen.
Nee, ich kann mir eher vorstellen, so beim Zoll, lustige Zollbeamte, so, du traust dich niemals, deine Yum-Yum-Suppe da jetzt reinzuschütten. Ey, klar.
Okay, I raise you a Duschgel.
Du kriegst 10 Euro. Ey, für 10 Euro mache ich das aber sofort. Und zack, rein damit. Und dann, du traust Weiß dich auch nicht für $20 da diese Packung Duschgel, die wir jetzt hier irgendwie konfisziert haben, da reinzumachen. Ey, ja klar, lässt sich niemals nachweisen. Wer will uns das irgendwie, das lässt sich nicht zurückverfolgen. Das ist ein Verbrechen, zwar mit Opfer, aber ohne Täter. Es gibt keine realistische Möglichkeit, dass dieser Täter ermittelt werden kann.
Du hast recht. Das ist für sie das Wahrscheinlichste.
Ein
aber diese Kombination von zwei Elementen, das Foto war so toll. Ich habe lange gelacht, als ich das Foto gesehen habe.
Sehr gut passend dazu. Ich habe
die Nudeln sind sowieso irgendwie lustig.
Es gibt manchmal Haare, die so aussehen, als wären es solche Nudeln. Kennst du das?
Ja, das kenn ich.
So sehr, sehr lockige Haare. Wenn die auch noch so irgendwie blondiert sind, dann.
Eine Zeit lang habe ich die gerne gegessen.
Ach, ich fand die immer nicht gut.
Die sind krass scharf.
Aber es gibt ja auch nicht scharf.
Ja, ich weiß.
Es gibt ja auch nicht scharf. Ich habe mich neulich gefragt, es gibt doch so Kofferversteigerung, wo irgendwie so verloren gegangene herrenlose, man sagt herrenlose ausschließlich, ne? Ja. Wird auch nicht gegendert, menschenlose Koffer. da Koffer
ohne Mensch, die, Mann ohne Gesicht.
Die einfach, ja, irgendwie verloren gegangen sind, nie abgeholt wurden, nie irgendwie Anspruch drauf erhoben wurde, dann werden die versteigert und zwar ungeöffnet.
Ja. Geil, wie so ein Panini-Sticker-Tüte.
Ja, wie so eine Wundertüte
eigentlich. Ja, genau. Wundertüte ist noch der bessere Vergleich.
Man weiß halt nicht, was man kriegt und dann hat man vielleicht Glück und für $5 kriegt man, weiß ich nicht. Und die Frage ist, die ich habe, werden die vorher wirklich nicht aufgemacht? Was ist, wenn da Waffen drin sind, die nicht entdeckt wurden? Was ist, wenn da irgendwie...
Dann werden die gescannt von so einem Scanner.
Das ja mit Sicherheit, die müssen ja mal irgendwann durch einen Security-Check durch. Und das ist eine Überlegung, die ich hatte, dass dadurch, dass die einmal da durch sind, die alle als unbedenklich hingestellt werden und zum Versteigern angeboten werden.
Gute Frage, weiß nicht. Einerseits denke ich mir, wer sowas macht, der macht das ehrlich. Andererseits denke ich mir, die lassen sich das doch nicht entgehen, dass die vielleicht irgendwas im Wert von 1.000 Euro, Schmuck, Bargeld, elektronische Geräte,
genau,
da raushauen für 5 Euro. Keine Ahnung, wie integer diese Leute, diese Auktionäre sind. Ich hätte das Gefühl, Auktionäre sind extrem integer.
Echt, das ist bestimmt eine Berufsvoraussetzung.
Ja.
Also wahrscheinlich ist es, gibt es richtig so eine Kaste. Ja. Wenn du dich da irgendwie gegen die Regeln verhältst, dann bist du ganz schnell raus. Ja. Das spricht sich sehr schnell rum. Ja, der ist zwar Auktionator, der Typ, aber der hat neulich einen Deal gemacht. Also der darf nicht mehr irgendwie hier erstens, zweitens, drittens sagen.
Ich glaube, die haben auch noch eine kleine Mafia im Rücken, die im Zweifel die Leute, denen die Zähne ausschlägt oder so. Also ich glaube, das ist nicht nur so.
Also das ist eine Mafia, die aber für das Gute letzten Endes einsteht. Also die haben zwar illegale Methoden, aber die sorgen dafür, dass das alles seine Richtigkeit hat.
Ja.
Sehr schön. Ja, das habe ich mich gefragt, weil aus Film, da sieht man doch immer mal wieder, dass irgendwelche Koffer benutzt werden, wo man irgendwie Seitenteile aufschneidet und wieder vernäht, um da irgendwie $50,000 Bargeld irgendwie zu schmuggeln. Stell dir vor, du hast sowas. Mhm. So ein Koffer. Und ich habe daraufhin eine Geschichte gehört, dass es ja auch solche Auktionen gibt, wenn Schließfächer an Hauptbahnhof oder so. Manchmal nicht ist es so, genau, die werden ja irgendwann aufgebrochen, wenn die Leute das nicht abholen. Und wenn man den Besitzer oder die Besitzerin nicht mehr ermitteln kann, dann werden die auch versteigert. Und gerade solche Koffer, so an Schließfächern, ich meine, vielleicht spricht er jetzt auch wieder Hollywood aus mir, aber da kann man sich richtig gut vorstellen, so ich tue das jetzt da rein, du kriegst den Schlüssel, ich übergebe dir das, das ist halt so eine Übergabe, so ein Drogengeld, kein Plan.
Dann werden die erschossen.
Und dann, genau, und dann werden die erschossen oder setzen sich ab, weil sie zwischendurch noch einen anderen Deal gemacht haben oder werden verhaftet.
Ich würde immer denken, wenn irgendjemand weiß, dass da Geld ist, dann kommt das Geld da auch wieder raus. Wenn da wirklich was Wertvolles ist, dann wird der Aufwand betrieben, um das rauszuholen, außer du hast eine Kugel im Kopf, aber das passiert vielleicht doch eher selten
in Deutschland. Oder du bist tatsächlich verhaftet.
Ja,
weil du bei irgendwelchen anderen krummen
Dingen. Ich finde es eher erstaunlich, dass so häufig offensichtlich menschenlose Koffer irgendwo aufschlagen, wo der Besitzer nicht mehr ermittelt werden kann.
Aber offensichtlich.
Das Erste, was sie doch machen würden, ist, ihn aufzumachen, um anhand des Inhaltes den Besitzer zu ermitteln.
Aber vielleicht darf man das nicht. Ich weiß es nicht.
Ist das für irgendein internationales Seegesetz?
Ja, keine Ahnung. Aber du hast ja gerade mir vorhin hier privat erzählt, dass im letzten Monat 1 Million Fluggäste durch Deutschland durchgeschleust wurden. Und wenn innerhalb eines immer noch Post-Pandemie-Monats 1 Million Menschen fliegen, kannst du dir ja vorstellen, wie viele Menschen weltweit jeden Tag fliegen, wenn keine Pandemie ist.
Ja.
Und dass da mal ein Koffer verloren geht, der irgendwie kein Besitzer mehr, nicht mehr zu ermitteln ist, kann ich mir gut vorstellen.
Tja, und dann werden die versteigert. Versteigerungen sind sowieso interessant. Ich war noch nie bei einer Versteigerung.
Ich auch nicht.
Und
ich kenne das nur aus dem Fernsehen.
Ja.
Ich weiß auch gar nicht, ob die wirklich eher so einen Hammer haben, wie man das so kennt. Oder ob das... haben Richter einen Hammer? Sind Richter und Auktionatoren die einzigen Berufsgruppen mit Hammer außerhalb des Handwerks?
Wenn ich ein Richter wäre und keinen Hammer hätte, wäre ich super enttäuscht.
Ich auch. Ich auch. Das ist
dafür wird man eigentlich Richter, um zu hämmern.
Das ist so wie kleine Anekdote von meiner Arbeit. Ich bin ja tätig.
Ich war mal vor Gericht. Die hatten keinen Hammer.
Ja, ich war auch vor Gericht als Zeuge. Da gab es auch keinen Hammer.
Aber ich da gab es auch jetzt. So eine Mischung aus Ankläger und Angeklagter.
Oh, das musst du gleich nochmal kurz erzählen. Aber ich bin ja als Lehrkraft tätig in der Krankenpflegeausbildung.
Nein, ich war Kläger.
Und ich habe da so eine Mentorin, die mich da einarbeitet. Und da haben wir uns über Klausurkorrekturen unterhalten. Und sie sagte, ja, sie ist mittlerweile, die ist schon seit irgendwie 25 Jahren irgendwie an Krankenpflegeschulen unterwegs. Und da die meinte, sie hat jetzt irgendwie mittlerweile, ist sie dazu übergegangen, bei Korrekturen einen Grünstift zu benutzen, weil das nicht so aggressiv und böse aussieht. Und da habe ich halt direkt gesagt, nee, das lasse ich mir nicht nehmen. Jetzt bin ich endlich Lehrer, da benutze ich auch einen Rotstift. Das gehört dazu, da habe ich Bock drauf. Ich mag gern schreiben, was da irgendwie vielleicht nicht so gut war. Und wenn das in Rot, in dieser Signalfarbe ist, also ich habe verschiedene rote Stifte und das lasse ich mir nicht nehmen. Noch nicht, vielleicht in 20 Jahren.
Aber ich finde auch den anderen Punkt gut mit dem Grün.
Ja, ich kann das nachvollziehen, auf jeden Fall, aber da bin ich dann egoistisch.
Ich wollte noch mal kurz sagen, dass ich super desillusioniert gegenüber Wundertüten bin.
Wundertüten sind immer eine Enttäuschung.
Ja, weil sonst rechnet es sich auch nicht. Und vor allen Dingen diese kommerziellen Wundertüten, das ist ja auch nicht so, in jeder 8. Wundertüte ist was richtig Geiles, sondern in jeder sind Sachen drin, die auf jeden Fall weniger wert sind, als die Wundertüte kostet.
Richtig.
Und damit ist es schon Schrott.
Ja.
Wundertüten sind der letzte Rotz.
Alles über nicht Wundertüten kaufen. So als Appell.
Ja.
Hashtag No Wundertüte.
Ja, lass die Wundertüte stecken.
Warum warst du Richter und Henker? Nein, Angeklagter und Kläger?
Das ist eigentlich eine ganz geile Geschichte, sie war ein bisschen länger. Vielleicht kriege ich sie kurz hin. Ich war in meinem Studium betroffen von den Studiengebühren.
Ja, die es kurz mal in Hamburg gab, mittlerweile aber wieder abgeschafft
wurde. Es gab tatsächlich zwei Formen der Studiengebühren. Einmal pauschal, jeder zahlt 500 Euro und es gibt Ausnahmen.
Pro Semester.
Einige Leute sind ausgenommen mit Kind, behindert und so weiter. Dann kam irgendwann die Reduktion auf 375 Euro.
Davon Menschen mit Behinderung.
Menschen mit Behinderung. Dann wurden die auf 375 Euro runtergesetzt. Dafür mussten aber die Menschen mit Behinderung zur Kasse gebeten werden. Das haben die Grünen ganz großartig durchgesetzt und als Erfolg verkauft auf dem Rücken aller minder bemittelten Gruppen. Da habe ich sie vielleicht für durch die Stadt getrieben, diese Arschgeigen. Dann sind mit der CDU ins Bett gegangen und haben irgendwie Symbolpolitik gegen Familien und naja, fürchterlich. Auf jeden Fall war ich zunächst betroffen von diesen 500 Euro. Für jeden. Und ich war jung und neu dabei und bin da in die Studierendenvertretung gekommen und die haben gesagt, prima, wir kämpfen hier gegen Studiengebühren und zwar auf vielen Wegen, auch auf dem Rechtsweg und wir klagen die weg und sagen, das geht nicht. Wir machen ganz viele Musterklagen. Mhm. Haben gesagt, hier, diese Person muss nicht. Und ich war eine Musterklage für studentisches Engagement. Mhm. Und habe also geklagt, dass ich die nicht zahlen muss, weil ich bin ja engagiert. So unsere stichhaltige Begründung. Und das hat dann ewig gedauert. Ich habe einfach nicht gezahlt. Ewig gedauert. Und als es schon längst viel, viel später war, es ging um 2000 Euro, vier Semester, kam irgendwann so ein Schrieb, so von wegen, ja, sie haben ja geklagt, jetzt Gerichtsverhandlung. Und dann war ich so, oh fuck, echt? Habe ich völlig Shit's vergessen.
It's getting serious.
Und dann wurde ich vor Gericht geladen. Und ich war im Übrigen auch Teilzeitstudent, weil der Vizepräsident der Uni Hamburg gesagt hat, hier, der ist so toll engagiert da in der Studierendenvertretung, der muss nur Teilzeit studieren. Und dann, ich hatte verschiedene Sachen geltend gemacht, irgendwie Astertätigkeit, Studierendenparlament und was auch immer. Und dann kam ich ins Gericht und ich hatte gerade vorher irgendeinen fiesen Bänderriss oder so gehabt und kam da auf Krücken reingehumpelt in so einen Gerichtssaal, in dem fünf Richter saßen.
Mhm.
Es ist wohl irgendwie Usus, da war ein Hauptrichter und dann kamen da irgendwelche solche Helfer, die im Rotationsprinzip müssen, die da durch die Dinger.
Aber das waren richtige Richter oder Schöffen?
Ich glaube, es waren mindestens drei richtige Richter.
Mhm.
Und eine Vertreterin der Uni Hamburg, die eine leere Hülle von einem Mensch war. Die saß da mit einem Aktenordner, war genauso grau wie ihr Ordner und hat das Maul, die kannte ich noch von früher und es war irgendwie, naja. Und jetzt saß so ein Richter und mir gegenüber und war so, Herr Gildemeister, es ist Viertel nach fünf, Sie sind hier mit Krücken, wir haben alle keinen Bock, Ihr Fell ist völlig eindeutig, Sie haben verloren. Und ich hatte kaum noch eine Erinnerung an was überhaupt passiert und habe so angefangen von wegen, ja, wir haben damals Musterklang und so weiter.
Also du hattest keine Mitvertretung, du musstest das ganz alleine machen?
Ganz alleine saß ich da mit auf Krücken und war schon vorbereitet, jetzt gleich 2000 Euro laxen zu müssen plus die Gerichtskosten und hab meine ganzen Mitpolitiker und Politikerinnen verflucht, die mich da damals reingeredet haben. Die gesagt haben, das machen wir, das fechten wir durch für dich und so. Und dann saß ich da ganz alleine, verlassen von allen. Und dann habe ich aber ein paar Fragen gestellt. Und der Richter war richtig pisst. Der wollte einfach nach Hause. Der hatte keinen Bock auf diesen ganzen Fall, der völlig eindeutig für ihn war. Die Uni-Tante hat aber überhaupt keine Hilfe gegeben, weil die einfach völlig, da war nichts zu holen für den. Und dann habe ich gesagt, naja, aber Moment mal, wir hatten ja verschiedene Gründe, warum ich befreit werde. Und dann hat er gesagt, ja, kann ich sagen, hier, und hier im Aster, da hat er ja schon der Vizepräsident, hätte er gar nicht machen müssen, hätte sie gar nicht zum Teil, es gibt gar keine rechtliche Grundlage, da war der nett zu ihnen, aber das ist sozusagen schon überkompensiert, da können sie jetzt nicht auch noch das Geld weniger haben, das ist schon alles völlig erfüllt. Und dann habe ich irgendwie gesagt, ja, aber was ist denn mit der Tätigkeit im Studierendenparlament? Und da hat er gesagt, ja, okay, ja, das sind denn was, wie viele Stunden, so und so, okay, das wäre dann eine Reduktion um, weiß ich nicht, wie viel Prozent oder so. Und das war lächerlich. Ich habe dann irgendwie von den 500 Euro hätte ich dafür, wenn man das machen wollte, hat er mir zugestanden, dass ich 2,50 Euro zurückbekomme.
Mhm.
Und dann habe ich angeguckt und meinte, okay, aber hätte ich da nicht recht damit, mit meiner Klage? Weil es ja auch um die Gerichtskosten ging, die wollte ich nicht tragen.
Zu Recht, ja.
Und dann lehnt er sich so zurück Und das war der Moment, in dem er mich zum ersten Mal nicht als Idioten gesehen hat, sondern als würdiges Gegenüber. Und da musste er schmunzeln und dann guckt er zu der Unifrau und hat gesehen, okay, die ist schon eingeschlafen. Er sagt, ja, okay, stimmt, dann müsste die Uni jetzt einen neuen Bescheid ausstellen in Höhe von 495 Euro. Und dann meine ich, ja, aber dann würde die Uni doch die Gerichtskosten tragen, oder? Ja, würde sie. Und in dem Moment fiel ihm auf, dass, und es war so geil, weil ich hatte was am Haken plötzlich. Ich war völlig lost davor. Und die beste Pointe ist, die Uni hat nie einen neuen Bescheid ausgestellt. Ich habe keinen Cent gezahlt.
Gar nichts, also auch keine Studiengebühren.
Keine Gerichtskosten, keine Studiengebühren. Ich habe 2000 Euro eingesackt und diese Gerichtsverhandlung war einfach nur ein großer Spaß für mich. Weil die Uni entweder zu faul war oder weil sie keinen Bock hatte, die Gerichtskosten zu tragen, weil sie gesagt haben, scheiß drauf, lass ihn laufen.
Wahrscheinlich letzteres, ne?
Ja, oder vielleicht ist einfach diese Frau zurück zur Uni gegangen und hat gesagt, ich weiß gar nicht, was passiert ist. Die hat nichts gesagt. Die saß einfach nur da. Ja, das war toll. Das war meine Erfahrung vor Gericht. Ein großer Erfolg. Und dieser Richter hat am Ende, das war so richtig wie so ein kleiner Boxkampf, hat am Ende richtig gratuliert.
Wieder ein Telefonat mit den Corona-Leugnern.
Ja.
Nur andere Ebene.
Andere Ebene.
Das und ein anderes Ergebnis auch.
Meine Erfahrung
vor Gericht. Am Ende wart ihr auf einem Level und nicht wie vorher schon an völlig unterschiedlichen Punkten.
Die Sonne ist verschwunden, Tim.
Nee, ja, genau.
Die Sterne scheinen über uns.
Immer noch keine Fledermäuse zu sehen, nee, obwohl wir kein Feuer haben.
Keine Ahnung.
Und ich finde, wir haben wieder eine heimelige Folge in schöner Atmosphäre aufgenommen.
Ja.
Das tut unserem Sound immer gut. Überleg mal, beim letzten Mal hatten wir noch Francesca live.
Ja, hat live ins Mikrofon gebellt.
Gebellt. reingegurrt und gegackert und jetzt ist sie nicht mehr. Dafür, das kannst du nochmal ganz kurz zum Schluss machen. Ganz kurzes Update. Wie geht's den Hühnern? Ich kann sagen, aus meiner Perspektive, sie wachsen und gedeihen.
Ja.
In eurer, in eurem Himmel. In eurem Hühnerhimmel.
Es ist ein wirklich sukzessiver Besserungsprozess.
Ja.
Es geht die ganze Zeit, sowohl das, was die Optik angeht, als auch was das Verhalten angeht. Es ist ein langsamer Gang ins Gute.
In Richtung Normalität. Ich habe sie jetzt das letzte Mal gesehen mit eigenen Augen, als wir unsere Frühstücksfolge aufgenommen haben. Das ist ja schon ein bisschen her.
Nee, als wir hier die Dohle gerettet haben.
Da habe ich kein Huhn gesehen.
Okay.
Da war kein Huhn hier. Und da krass, muss man sagen, Folge
passiert ist. Die Dohlenrettung, ja. Die Corona-Leugner, Matt LeBlanc.
Matt LeBlanc, oder wie man ja auch nennt, den amerikanischen Mirko Nonchef.
Entschuldigung, du warst bei meinen Hühnern.
Und das ist jetzt, keine Ahnung, 5 Wochen her oder was? Und es ist unfassbar, was sich da geändert hat, rein optisch schon. Also es ist wirklich, die sind so groß geworden gefühlt, obwohl sie natürlich nicht gewachsen sind, sondern einfach nur wieder dichtes Gefieder gekriegt haben. Die sehen jetzt richtig aus wie vernünftige, gesunde Tiere.
Das wollte ich noch sagen. Für unsere interessierten, an die Hühner interessierten
Podcast-ZuhörerInnen. Sehr gut.
Ich habe auf YouTube ein 15-minütiges Video gestellt, das heißt Meine Hühner. Wenn ihr auf den YouTube-Kanal der Beleuchteten Brüder geht, seht ihr auf den aktuellen Videos, das, keine Ahnung, wenn diese Folge erscheint, 10. aktuellste oder so. Meine Hühner heißt das Video. Ich habe das nicht irgendwie groß aufbereitet, weder inhaltlich noch filmerisch, sondern habe einfach so runtergehauen, weil ich es sonst nie gemacht hätte. Eigentlich wollte ich das tatsächlich richtig machen mit Hintergrundinfos und Einspielern und allem Möglichen. Ich habe es jetzt einfach mal hingerotzt, damit man überhaupt mal das sieht, was dort stattfindet. Und habe sehr viel positives Feedback dazu bekommen. Es ist das Video mit dem geringsten Aufwand und dem höchsten Ertrag. Also schaut euch das mal gerne mal an.
Genau, man sieht die Hühner. Also du erzählst erst ein bisschen was, dann nimmst du die Zuschauer mit in den Garten, ZuschauerInnen mit in den Garten und zeigst hier ein bisschen auch so die Lebenswelt, sag ich mal. Also ein bisschen MTV Cribs mäßig. Das ist ein selbstgemachtes MTV Cribs bei dir zu Hause im Garten und im Wohnzimmer ein bisschen. Und ich muss zugeben, ich habe es selber noch nicht ganz gesehen. Aber
musst du auch nicht. Es ist ja nur für die Leute.
Für mich sind keine neuen News da drin, das ist mir schon bewusst. Aber trotzdem, wenn ihr daran Interesse habt, YouTube, die beleuchteten Brüder, Meine Hühner heißt dieses Video. Guckt euch das an. wenn ihr mal Bilder haben möchtet zu Entebente, zu Ich will alle zusammen kriegen, Ralf Schuh, zu Schnauzbart und natürlich zu Lotte und zu Elefant. Die Hühner, die uns teilweise schon seit über einem Jahr begleiten.
Ja.
Und wenn ihr da auch jetzt schon so lange interessiert zuhört, guckt euch das mal an, dann habt ihr mal wirklich ein Bild vor Augen. Das ist, glaube ich, ganz cool. Benni, schön war's. Keine Ahnung, wie diese Folge heißen wird. Ist aber auch...
Alles über Metal Blanc.
Alles über Metal Blanc. Warum nicht? Er hätte es verdient. Guter Typ. Der gute Onkel auf Familienfeiern, der immer witzige Sprüche auf Lager hat, aber wo man sich dann auch am Abend darüber freut, wieder auseinandergehen zu können. Das ist Metal Blanc, weil er wahrscheinlich irgendwann auch ein bisschen anstrengend wird. Vielen Dank an dich. Vielen Dank ans Zuhören. Anzuhören?
Ja, guck mal. Das Zuhören hat uns gut gefallen.
Ja, na, also ich möchte sagen, wenn es das Zuhören nicht gäbe, gäbe es diesen Podcast nicht.
Ja.
Das muss man schon mal sagen. Also man muss auch wissen, bei wem man sich bedanken muss. Das Zuhören an sich, ohne dich wären wir nicht dieselben.
Ja, richtig.
Und niemand wäre
dieselbe Person ohne das Zuhören. als abstrakte Sache, ja.
Wir franzen aus. Das war mir ein großer Spaß hier unter freiem Himmel. Wir hören uns das nächste Mal, wann auch immer das sein wird, in anderer Konstellation wahrscheinlich.
Oh. Kurzer Hinweis, es wird ja einen Sommerurlaub geben.
Mhm.
Ich weiß nicht, ob wir in Vorproduktion treten müssen oder in eine Sommerpause gehen müssen.
Ja.
Eins von beiden wird der Fall sein.
Eins von beiden wird der Fall sein,
wenn es soweit ist.
Aber das ist erst Ende dieses Monats.
Ist bald schon soweit. In 11 Tagen geht's los.
Oh, tatsächlich?
Ja.
Ja, es wird eine Sommerpause geben. Ziemlich sicher. Ziemlich sicher wird es eine Sommerpause geben. Aber da werdet ihr nochmal informiert werden. Und bis dahin sagen wir, gehabt euch wohl.